Herzlich willkommen zur 730. Ausgabe des Sneakpods. Wir besprechen heute für euch den Film The Killer's Bodyguard 2. Mit mir hier in Capri-Hosen, das ist Christoph Perner.
Guten Abend.
Kann ich nicht mal deinen Namen sprechen, ich habe noch gar nichts getrunken. Sein AAA-Rating gerade verloren hat leider Robert Krüger.
Ja, mit diesem Film war das zu erwarten.
Das wäre eigentlich lustig, wenn wir dann noch bewerten würden, wie die Auswahl ist im Verhältnis zu dem, wie du sonst wählen würdest oder so.
Genau, und heute das etwas zotige Lästermaul. Stefan Giesbert.
Guten Abend.
Motherfucker.
So, das war der andere.
Das haben alle gesagt, dauert.
Ja. Ja, bei Sam Jackson erwartet man das ja, oder? Das ist das ja normal, jedes zweite Wort.
Ja, nach dem ersten schon. Wie ist das? Haben wir jetzt alle beide Filme gesehen? Oder du hattest ihn ja schon gesehen, Bob?
Oder? Ich bin nicht nochmal nachgeholt. Also bei mir ist er nicht mehr sehr frisch, aber ja.
Genau, also ich habe jetzt beide geschaut. Ich glaube, der Stefan auch.
Genau, ich habe auch beide geschaut. Aber wir besprechen ja hauptsächlich den zweiten und können dann mal kurz unseren Eindruck des ersten einwerfen.
Ja.
Also,
machen wir das so.
Der zweite, worum ging's, Bob?
Ja, also wir haben in dem ersten Teil ja, hatten wir ja auch letzte Woche schon so ein bisschen angeteasert, Michael Bryce, gespielt von Ryan Reynolds, ist Bodyguard und Kincaid heißt er, was ist der Vorname? Darius Kincaid, gespielt von Samuel Jackson, ist Killer. Und die beiden, als sagen wir mal zwei Professionen, die sich normalerweise nicht so treffen, sind im ersten Teil zusammengeworfen worden, kennen sich also irgendwie und mussten da miteinander interagieren und haben sich aber eigentlich nicht so, also sie sind sich nicht ganz grün geworden. Und Salma Hayek hat jetzt hier im zweiten Film, das ist der Auftakt, irgendwie sich in den Kopf gesetzt, dass sie jetzt Ryan Reynolds dazu bringen muss, dass er wieder hilft, ihren Mann irgendwie rauszuholen aus den Händen der Mafia und zu beschützen. Der will das eigentlich gar nicht und dann geht der ganze Käse von vorne los. Dann haben wir halt wieder die beiden, die miteinander irgendwie arbeiten müssen. Und Salma Hayek ist so die Braut des Killers, die selber auch gerne mal zur Waffe greift und ordentlich dazwischen ballert. Also die ist da im Grunde auf derselben Schiene unterwegs. Außerdem ein unfassbares Lästermaul hat, was sehr zotig und sehr, sehr immer alles irgendwie ins Sexuelle geht, was sie so sagt den ganzen Tag über. Und der große Bösewicht will Europa irgendwie über einen Cyberangriff in Schutt und Asche legen, ist auch alles nicht so wahnsinnig wichtig, wird aber gespielt von Antonio Banderas und später im Film taucht noch Morgan Freeman auf, aber ich glaube, das wollen wir nicht vorwegnehmen, wer was der ist.
Ja. Dieser Cyberangriff.
Ja, genau, da bin ich auch direkt beim Thema. Ich weiß nicht, auf was du jetzt, aber ja.
Bitte.
Vor allem auch verglichen mit dem ersten Teil. Aber jetzt mach erstmal, Stefan, was willst du dazu sagen?
Ja, nein, ich möchte nur eigentlich nur sagen, dass es gewisse Irritationen in mir auslöst, wenn jemand mit einem Diamantbohrer plötzlich Viren übertragen kann.
Nein, das, nee. Mit dem Diamantbohrer musste er den Wolframstahl, der alle diese Knotenpunkte umgibt, aufbohren.
Damit er das Virus da reinmachen kann, wie auch immer er es dann reinmacht.
Also das war ja
der. Ja, und dann auch dieses, ist dieses Internet nicht so gebaut, dass es ein bisschen ausfallsicher ist und, ach nee, die greifen das Internet an und dann gehen sie auf die Stromleitung. Also das war.
Ja, und ist dieses Internet nicht auch so gedacht, so gebaut, dass es vernetzt ist, dass man also den Virus überall einpflanzen kann und nicht irgendwie bei einem Tiefseekabel oder so?
Nicht zum Hauptknotenpunkt muss.
Ja,
genau.
Ja,
es ist vernetzt. Aber, ja, und es schützt sich ja auch dadurch gegenseitig und so. Also, naja,
gut. Gut, aber das ist gar nicht meine Frage bei dem Thema. Sondern viel früher. Also im ersten Teil, ich muss ein bisschen ausholen. Im ersten Teil hatten wir ja hier Mr. Old Man, oder? Old,
ja, Gary Oldman. Mafia, super Bösewicht-Schurke.
Ja, nee, als, na, wie heißt er? Der hier, der weißrussische Diktator. Der hat ja den Diktator gespielt im Endeffekt, gell?
Ach, siehst du, so genau, weißt du das
Belarus,
nicht mehr.
Ja, genau.
Genau,
ja.
Der spielte den Diktator von Belarus, der halt Dreck am Stecken hat, wie er das halt hat, ja, also, und eben halt Leute gefoltert hat und umgebracht hat und so weiter, ja, alles gut und schön. Und, also, ist natürlich überhaupt nicht gut und schön. Und der war irgendwie ein glaubhafter Bösewicht mit auch glaubhaften Beweggründen und so, ja, also der war halt so ein Diktator mit Hybris entsprechend und so weiter. Der hier, also den verstehe ich gar nicht. Es ist erstens eine mal
Karikatur.
Warum setzt man diesen Klischee-Spanier oder Latino als Griechen ein? Hat man keinen Griechen gehabt oder verstehe ich nicht?
Es gibt in Hollywood keine Griechen.
Genau. Da bin ich aber gleich beim zweiten Thema. Warum Griechenland? Ja, Griechenland ist doch überhaupt nicht so ein Schurkenstaat wie Belarus. Ich verstehe überhaupt nicht, warum Griechenland. Da haben sie dann angefangen, haben sie da diese, also vielleicht habe ich da gepennt kurz, aber das Thema war doch die Griechenland-Krise damals vor 10 Jahren. Ja. Und die Griechenland-Krise, also entweder habe ich die ganz anders in Erinnerung oder die haben sie gar nicht verstanden, weil das klang nämlich irgendwie so, ja, Griechenland ist ein Schurkenstaat und deswegen wird es jetzt mit Sanktionen belegt und um sich gegen diese Sanktionen zu behaupten, hat er eben diese schurkische Idee mit diesem Computervirus.
Ja, aber ich glaube, also der ist hier
das
nicht.
Das war doch ganz anders. War die Griechenland-Krise nicht so? Griechenland war bankrott aus verschiedenen Gründen und dann ging es darum, irgendwie zu verhindern, dass es endgültig bankrott geht, weil es halt in unserer Wirtschaft mit drin hängt wegen Euro und so. Also es war ja, und dafür haben wir, oder dafür hat dann die Europäische Union bestimmte Dinge gefordert von Griechenland, dass sie eben Hilfskredite bekommen. Aber das ist ja nicht das gleiche wie Sanktionen. Also das ist ja totaler Quatsch, oder?
Ich glaube, es war sehr grob vereinfacht, aber was...
Ja, das war eine andere Geschichte.
Aber es war ja auch so, dass er jetzt hier nicht, also so habe ich das zumindest verstanden, er ist ja nicht irgendwie ein Teil des Staates. Er ist einfach nur irgendein schurkiger Supermilliardär, der...
War doch auch wieder der Staatschef, oder?
Nein.
Sicher?
Ich habe das ich habe den so verstanden, als ob der auf seiner Yacht irgendwie ein reicher Schnösel ist, so ein Mafia-Typi, der irgendwie, Griechenland ist sein ganzer Stolz und das ist ihm wichtig und jetzt macht die EU böse Sachen mit seinem schönen Land. Das kann er so nicht haben und deshalb greift er jetzt selber zur Initiative. So habe ich den verstanden.
Ich habe das so verstanden, dass der halt eine Varoufakis-Karikatur sein soll, der im Endeffekt auch so ähnliche Sachen gesagt hat damals, aber halt ganz anders gemeint hat. Der hat halt gesagt, ja, wir lassen uns hier kein Diktat von Schäuble und so weiter, lassen wir uns nicht gefallen und so. Aber das hat er ja nicht so gemeint wie dieser Schurke hier. Also ich fand das völlig absurd.
Das war ja auch nur ein MacGuffin, um irgendwie...
Ja, völlig ein MacGuffin, ja, aber so unrund. Das hat geknirscht. Da war, der Grund hat nicht gepasst. Der Typ hat nicht gepasst, dann die Durchführung hat nicht gepasst, da hat ja nichts zusammengepasst. Also, das habe ich überhaupt nicht verstanden, was das sollte. Also, da wäre so viel einfacher gewesen. Hätte man die gleiche Geschichte in Südamerika erzählt, wäre es viel passender gewesen, weil es halt auch dann viel glaubhafter wäre. So. Also, das war so seltsam.
Und wir uns nicht so auskennen.
Ja, klar, ja, logisch.
Ja, deswegen, vielleicht funktioniert es ja für Amerika.
Ja, sicher funktioniert es für Amerika. Oh Gott. Oh Mann. Ja, und dann wie fandet ihr das, dass die Geschichte zwischen den Dreien, die ja früher zwischen den Zweien war, jetzt mit Salma Hayek und so, hat das für euch funktioniert?
Ich hatte das ganze Zeit das Gefühl, ich gucke Red Notice und die haben einfach nur The Rock ausgetauscht.
Ich habe tatsächlich sogar heute, wusste ich nicht mehr, welchen Film wir geschaut haben. Ich konnte mich nicht an den Titel erinnern. Und habe gedacht, scheiße, wie komme ich denn jetzt da drauf? Wer hat denn mitgespielt? Und ich wusste nur so, es war so ein Actionfilm mit zwei Teilen. Und The Rock hat, glaube ich, mitgespielt. Und da habe ich angefangen zu googeln. Ich habe ihn nicht gefunden, weil The Rock nicht mitgespielt hat. Also ich habe tatsächlich genau die gleiche, den gleichen Gedanken gehabt. Und dann ist mir eingefallen, ah nee, Ryan Reynolds, weil ich nämlich das Letterman-Dings-Interview mit Ryan Reynolds geguckt habe. Und da ist mir aufgefallen, ah nee, es war Ryan Reynolds, richtig.
Gibt es einen Film, wieder ein The Rock dabei? Ja. Ja, ja, stimmt schon. Also, um da auf deine Frage zurückzukommen, für mich hat das nicht funktioniert. Nee, ich war in diesem Film hier immer froh, wenn Salma Hayek nicht in der Szene war. Mhm. Also ich fand ihn auf Deutsch noch unerträglicher als auf Englisch. Wir haben ihn am Anfang auf Deutsch geguckt. Meine Frau ist dann wieder irgendwann nach ein paar Minuten gegangen und hat gesagt, die Scheiße kannst du alleine gucken. Diesmal,
hast du ihr gesagt, dass es einer von dir war oder hast du auf uns geschaut?
Ja, natürlich. Naja, ich habe schon vorher gesagt. Und dann, da muss ich dann schon zu stehen. Diesmal war es nicht, weil es irgendwie frauenfeindlich oder irgendwas vorkam, sondern weil ihr das Mundwerk von Salma Hayek zu niveaulos war.
Die ist aber auch empfindlich, deine Frau.
Tja, vielleicht. Nee, ich glaube, sie mag einfach keine Actionfilme. Und ja, weil es dann auch gleich mit Autoverfolgungsjagden so einem Quatsch losging,
oh, war ja,
sie
dann
schon direkt furchtbar bedient. Ja, und Ich habe ihn dann noch einen Augenblick auf Deutsch weitergeguckt und dann habe ich irgendwann auf Englisch umgestellt und ich habe dann später nochmal hin und her geschaltet für 5 Minuten, um meinen Eindruck nochmal zu testen. Und ich hatte das Gefühl, dass es auf Deutsch irgendwie, weiß ich nicht, die Stimme auch von Samuel L. Jackson, die klingt auf Deutsch wie so eine Comicfigur. Ist so, so hochgepitcht und, ja, Mann, das kannst du doch nicht machen, so irgendwie.
Wie Murphy-mäßig
so,
oder was?
Ja, so seltsam irgendwie. Und klar, er hat eine etwas hohe Stimme und er redet immer so ein bisschen aufgeregt, auch in seiner englischen Stimme, aber irgendwie, es wirkt dann auf mich, es passt dann mehr so, das ist irgendwie, da ist es cool und auf Deutsch ist es irgendwie Comic. Und bei Salma Hayek mit dem, vielleicht ist es, jeder zweite Satz geht irgendwie um ihre Möpse oder um ihre, weiß ich nicht, um ihre Pussy ist zu eng oder irgendwas.
Was also durchaus verständlich ist.
Ist ja alles immer sehr, sehr sexuell und irgendwie wirkte das auf Deutsch auch
ein bisschen alberner.
Es nutzt sich ab und ich konnte es aber auf Englisch besser, länger ertragen. Aber trotzdem.
Ja, ich hatte ähnliches Ding. Ich habe auch den ersten auf Deutsch angefangen und habe dann auf Englisch gewechselt und bin dann sehr dabei geblieben und auch im zweiten Teil. Also das funktioniert auf Deutsch nicht, hast du recht.
Ja, und wie gesagt, immer wenn sie nicht in der Szene, ich weiß nicht warum, irgendwie, ich fand die Rolle an sich ja ganz cool. Mal so eine Actionbraut, die auch ständig die Waffe in der Hand hat und überall immer headfirst reinrennt und im Grunde der Draufgängerin, die Draufgängerin ja, ist.
Ja, aber ich fand es eingeschränkt cool, nur wie ihr wisst, ich war mal mit einer Borderlinerin zusammen, ich finde das nicht mehr so lustig, denn die hatte ja Borderline-Aspekte, ja? Also dieses, das wurde ja auch immer so dargestellt, wenn die eben auf die richtige Weise gereizt wurde, dann ist die ja durchgeknallt und da war ja nichts mehr rational bei ihr. Das heißt, die ist ja nicht wie er halt, dass es so seine Art ist, so drauf los und erstmal ein paar Leute erschießen und so, sondern die ist ja einfach ausgerastet. Und das, weiß ich, finde ich nicht so lustig.
Ist das Borderline, wenn man eine kurze Zündschnur hat?
Ja, das war ja mehr als nur eine kurze Zündschnur, oder? Also, das war keine klassische Borderlinerin, aber also das war schon nicht so ganz im, wie sagt man, normal psychologischen Bereich hat das nicht stattgefunden, oder? Also.
Ja, die war schon extrem, war schon aber so ich glaube, das sind halt alles Comicfiguren, ja.
Ja, genau. Ja, klar, wenn man es so sieht. Aber also mir war die auch nicht so durchweg sympathisch. Also vor allem, weil sie halt das Ganze so, ja, du hast schon recht, die hat es in eine Comic-Dings gehoben und dadurch wird es dann halt auch egal oder ja, dann lässt man es halt so, dann geht halt Spannung auch flöten, wenn man sagt so, ja okay, jetzt eher alles egal und es ist halt Tom und Jerry und nee, ich fand auch, die hat nicht viel beigetragen, Positives, leider.
Ja, leider.
Die Szene, wie sie sich kennengelernt haben, oder war das im ersten? Die fand ich grandios.
Ich glaube, das war im ersten.
Wo die auch. Schlägerei in der Bar und wo
ja, die das hinter
fast voll aus, ja. Und dann irgendwie die Schlägerei und im Hintergrund läuft irgendwie Lionel Richie oder sowas.
Also so, ja, so, so, Ja. Bildhumor hat er ja auch viel jetzt hier, auch der zweite, auch so eine ähnliche Szene ist ja auch wieder drin. Ryan Reynolds setzt sich seine Noise Cancellation Kopfhörer auf und sitzt sich am Strand und fängt an ein Buch zu lesen und einen Cocktail ja, zu trinken und im Hintergrund werden einfach Leute abgemördert ohne Ende, ist eine riesige Schießerei und er kriegt aber nichts mit, weil er die Noise Cancellation Kopfhörer auf hat.
Ja, das und ist super.
Es hat ganz viele solche Momente, die unfassbar lustig sind, so visuell. Ich habe ein paar Mal wirklich alleine auf dem Sofa, und das ist ja immer so dieser Benchmark, vor mich hin kichern müssen und teilweise auch laut gelacht. Aber dann sind auch wieder so längere Phasen im Film, wo man denkt so, boah, jetzt komm mal zu Potte. Es ist irgendwie so, oh, jetzt nochmal dieses Gelaber und dieses Bickering, dass ihr euch irgendwie annervt. Es gibt dann eine schöne Szene, wo Morgan Freeman dann irgendwann sagt, no bickering in my house. So, hört auf, euch zu zoffen. Da dachte ich so, ja genau, jetzt ist mal Schluss, jetzt haben wir genug davon gehabt. Das stimmt. Da bricht es dann wieder. Das war irgendwie ganz lustig, aber es war ein bisschen zu lang gewalzt irgendwie und ja, weiß nicht, 15 Minuten kürzer und Salma Hayek ein bisschen das Mundwerk zurückfahren und dann hätte das mehr sein können. Glaube ich.
Was ich, ja, wenn wir gerade bei Musik sind, weil du gerade Lionel Richie angesprochen hast, was ich sehr lustig fand, war diese Ace of Base Geschichte von der Ryan Reynolds Figur, die ja sowohl im ersten als auch im zweiten The Sign vorkommt und er es immer abfeiert, was so gut ist.
Ja, das ist echt sau lustig. Also generell der Einsatz von Musik war großartig.
Ja, ja, das stimmt.
Also es war richtig, auch so quer durch den Park, durch den Park, sagt man das? Egal. Alle möglichen Richtungen. Also es war ja hier Metal bis Blues und dann eben aber auch so Eurodance aus den 90ern und so ein Kram. Ja, alles dabei.
Echt gut.
Ja, und sehr passend eingesetzt. Also auch so schon deutlich draufgelegt. Das fand ich, also hat mir sehr gut gefallen.
Ja, nee, mir auch. Ja, war echt gut.
Also mein Problem war, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ich den anderen direkt am Vortag gesehen habe, aber diese Ähnlichkeit zu dem Red Notice und die wenig Ähnlichkeit zu dem ersten.
Der erste war halt irgendwie, der hatte mehr Hand und Fuß und hatte irgendwie eine rote Linie. Der hier hat schon so ein bisschen vor sich hin meandert. Also ich weiß, es hatte ein bisschen wenig Hand und Fuß. Ich weiß nicht, wie er mir gefallen hätte, wenn ich den ersten nicht gesehen hätte. Das kann man natürlich schwer beurteilen. Aber also, ich weiß auch nicht, er hat mich irgendwie nicht gekriegt. Ich will nicht sagen, dass er mich gelangweilt hat, aber so ein bisschen beliebig war er dann doch.
Ja, es war halt das, was wir gerade schon gesehen haben.
Was ich ja sehr lustig gefunden hätte, was leider nicht passiert, wäre gewesen, wenn Kevin Costner mitgespielt hätte. Das hätte für mich noch
Kevin Costner als Ryan Reynolds Vater.
Ja, genau. Das eigentlich was erwartet. Das hatte ich eigentlich erwartet. Da hätte ich laut gelacht. Aber gut, haben sie nicht gekriegt.
Ja, aber das, ja, da gebe ich dir recht. Das wäre wirklich besetzungsmäßig der absolute Joker gewesen.
Aber ja, insgesamt Gags und sowas und Dialoge und so, die waren schon okay. Also es ist schon, hat vielleicht nicht ganz so gezündet wie im ersten, aber insgesamt war das schon okay. Also es ja, war solid gemachte Comedy-Action-Thriller. Nee, Thriller eigentlich nicht so richtig. Aber also der Bösewicht war halt ein Witz. Also es war halt, zu sehr Comedy. Also es war halt nicht
ernst. Hast du den Chef Bodyguard vom Bösewicht erkannt?
Den Chef-Bodyguard?
Ja, den er so angehimmelt hat. Den Bodyguard, der so der Max Superstar-Bodyguard. Ist der? Ja.
Nee, wer war das?
Es war der große aus Umbrella Academy, der dann auf den Mond geschickt wird.
Echt?
Ja.
Du hast recht. Ich kann mich nur dunkel erinnern, aber stimmt. Ja, jetzt wo du es sagst.
Da habe ich sofort gleich in der ersten Szene gedacht. Oh, da ist er. Ich weiß zwar nicht, wie der Schauspieler heißt, aber weiß ich jetzt auch gerade noch nicht, aber den kennen wir daher.
Ah, der hier diese Liebesgeschichte mit seiner Schwester hat und so, gell?
Ja, genau.
Ja. Ah, okay. Nee, habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht.
Wieso wird eigentlich in der Top-Besetzung des zweiten Films Gary Oldman gelistet.
Das verstehe ich nicht. Ja, ich auch gerade gefragt.
Aber gut. Kam der davor? War der irgendwo nochmal zu sehen? Ich auch nicht.
Nee.
Sehr seltsam. Nun ja, dann nicht.
Tom Hopper heißt er. Ah, ja, du hast recht.
Ja. Magnusson, genau. Ja, dann müsste es auch bald mal eine dritte Staffel geben, gell? Oder? Dritte? Vierte?
War das, nee, war das nicht abgeschlossen?
Nee, da war doch am Ende dieser mordsmäßige... Ach,
da war ein Cliffhanger, du hast recht.
Mordsmäßige Cliffhanger, wo dann irgendeine andere Academy da noch
stimmt.
Kommt.
Stimmt, ja, ja, ja.
Gab es da nicht gerade Werbung für?
Echt?
Möglich.
Ich meine, ich habe gerade Werbung gesehen.
Hm, interessant.
Okay, ich deraile jetzt hier gerade unsere Besprechung. Komplett.
Sehr, ja.
Ja, es gibt einen Trailer von der Season 3 vor 5 Tagen auf YouTube. Also kann gut sein, dass du gerade dazu was gesehen hast.
Okay, wollen wir Punkte geben? Oder haben wir noch was?
Nö.
Wie fandet ihr den Einsatz von Aviation Gin?
Ah, sehr schön. Das wollte ich auch sagen. Nicht dezent, aber cool gemacht.
Ja, aber ich fand, diesmal, er wurde nicht eingegossen, er wurde nicht getrunken.
Nee, er wurde zerballert.
Oder einfach nur sehr, sehr mittig ins Bild gestellt, dann genommen und jemandem anders über den Kopf gehauen. Fertig.
Sehr schön. Ja, nee, hat mir gefallen. Ist ja im Endeffekt auch ein Running Gag. Also... Sehr gut. Ach ja. So, gib mal Punkte. Stefan, fang mal an.
Ich gebe 6,5 Punkte für den zweiten. Insbesondere, weil er zu sehr abgekupfert war von Red Notice und ich einfach es nicht brauche, den gleichen Film doppelt zu gucken. Also irgendwie so das ganze, das Verhältnis von denen untereinander und so. Den ersten fand ich deutlich stärker. Der hätte auch wahrscheinlich 1,5 Punkte mehr gekriegt oder mindestens einen mehr. Jo.
Ja. Ja, ich sehe ich ganz genauso.
Ne, mach du zuerst.
Also, ich weiß nicht, das mit Red Notice, da sehe ich die Analogie nicht ganz so inhaltlich von der Figurenkombination natürlich schon. Ich fand auch den ersten viel stärker. Der erste hat richtig Spaß gemacht und der zweite war so, ja, ist okay. Und halt alles um diesen Bösewicht und um Griechenland, das hat mich total, also fand ich total idiotisch. Also hat für mich halt so ausgestrahlt, so wir haben einfach gar nicht recherchiert und haben einfach, da war doch was in Griechenland irgendwie, irgendwas mit, die hatten doch Streit mit Europa, komm, hier, da machen wir was draus. Einfach, es war lieblos, fand ich. Und deswegen gibt es von mir da auch nur 6 Punkte.
Ja, also, wie ich schon gesagt habe, die Beziehung zwischen den beiden wieder lustig, die ganze Killer- und Bodyguard-Sache lustig, aber Bösewicht vollkommen farblos. Die Geschichte, der sie eigentlich hinterherhetzen, auch vollkommen egal, vollkommen farblos. Bisschen zu lang, manchmal so ein bisschen mit leichten Hängern drin. Und insgesamt nicht so gut wie der erste. Ich bin bei 6,0.
Okay. Mhm. Ich habe aber beim zweiten fast mehr gelacht. Ich glaube, der erste hat mich einfach schon in Stimmung gebracht, sodass ich dann am nächsten Tag schon wusste, auf was ich mich einlasse und öfter lachen konnte.
Ja, lachen konnte man schon. Ja. Say my age, bitch. Ja, gut.
Die Droge der Wahl. Ich gehe mal schnell Eis holen und ihr fangt mal an, über die Droge der Wahl zu philosophieren.
Christoph, was gibt's bei dir?
Nachdem ich die letzten Wochen Pastis getrunken habe für Frankreich und vorgestern, als ich mit Daniel aufgenommen habe, von Pastis auf Rake umgestiegen bin, Ist jetzt Griechenland dran und ich trinke jetzt Ouzo. Ich weiß, es ist nicht wahnsinnig einfallsreich. Ich habe hier einfach Anis-Wochen. Ja, aber ich trinke Ouzo auf Plomari. Also total ein Standard-Ouzo.
Und du lässt jetzt wirklich das Wortspiel liegen, ja?
Okay, gut. Welches Wortspiel?
Ja, mach ich gleich. Was?
Ich habe ein Wortspiel übersehen.
Ja, aber sowas. Von. Also ich habe mordsmäßige Kopfschmerzen und gerade eine Ibu genommen wie letzte Woche und trinke Wasser. Aber ich höre im Hintergrund, der Stefan ist wieder da und deshalb sage ich, Stefan, ja? Christoph trinkt Ouzo, was trinkst du so?
Das war das Wortspiel?
Ja.
Oh,
Gott.
Oh Mann.
Das war mir zu flach.
Ja,
ich habe gedacht, bin ich ja hier. Intelligentes.
Nein, okay. Dafür bin ich ja hier, für die schlechten Wortspiele.
Kann das mal jemand in den Lebenslauf von Bob eintragen auf der Sneakpod-Seite?
Kann das mal jemand rausschneiden für die Leute, die das nicht hören wollen?
ich trinke nicht sehr passend. Ich habe mir einen Whisky Sour gemacht. Ich hatte am Freitag Besuch von unserem geschätzten Podcast-Kollegen Daniel vom Spätfilm und der hat es
nicht geschafft. Sprach ich gerade.
Bitte?
Über ihn sprach ich gerade.
Oh, habe ich nicht gehört. und wir haben es nicht geschafft, irgendwie genug Sours zu machen, dass meine Zitronen alle leer sind. Und jetzt muss ich mich halt opfern und einen Whisky Sour trinken.
Wie furchtbar.
Ja, so ein Ärger, also wirklich. Und ich habe aber eine Flasche leer gemacht. Aber irgendeine Jim Beam Seven Seasons, irgendwas, keine Ahnung, die ich mal relativ am Anfang unserer unserer Cocktailkarriere gekauft habe. Und ja, jetzt ist sie jedenfalls leer. Seven Distillers hieß die, glaube ich. Vielleicht war das was Besonderes und jetzt ist sie jedenfalls leer. Mal gucken, ob die noch was kann. Und ich muss sagen, ich schaue nebenher hier die Relegation und das ist ziemlich aufregend.
Wie du schaust, du schaust im Moment gerade die Relegation.
Ich schaue jetzt die Relegation, ja, und es ist.
Du willst mich verarschen. Du nimmst uns auf und schaust nebenher die Relegation. Ich nehme an, es geht um Fußball. Why?
Skandal.
Weil es ziemlich aufregend ist. Und unser geschätzter Hörer Willems ja großer FCK-Fan ist und die spielen gerade.
Ich dachte, die Eintracht hätte schon gewonnen. Man bräuchte jetzt nicht mehr weiterschauen. Es wär alles durchgespielt.
Ist es auch quasi.
Okay. Der geschätzte Willems hatte Geburtstag. Ich habe ihm gratuliert, habt ihr es hoffentlich auch gemacht.
Oh,
herzlichen Glückwunsch, Willems. Hier ist hier
deine
Gratulation.
Sowas nicht. Herzlichen Glückwunsch, Willems.
Ja, herzlichen alles gut.
An wer Geburtstag hat.
Gut, das ist noch ein bisschen Atmo. Warten wir das kurz ab. Klingt gut.
Oh, jetzt so bin gut ich schmeckt, wie es klingt. Ich habe so lange nicht mehr gemixt. Es war am Freitag auch schon so dauernd so. Aus der Puste. Ja, einer von euch beiden hat Free Solo geschaut.
Ja.
Ist das so ein Bergsteigerfilm oder was ist das?
Und damit wären wir wieder beim Daniel. Denn der hat mir den Film ans Herz gelegt. Das ist eine Dokumentation auf Disney und handelt von dem Kletterer Alex Honnold und das ist eben so ein Free-Solo-Kletterer, also der praktisch ohne Sicherung klettert. Und es geht hier in erster Linie, also es begleitet ihn so ein bisschen über ein paar Jahre hinweg, aber es geht um sein Vorhaben, den El Capitan im Yosemite-Nationalpark zu erklettern, ohne Sicherung. Und das ist so die fürchterlichste Wand der Welt, so ungefähr. Die irgendwie, ich weiß jetzt nicht auswendig, aber über 1000 Meter hoch.
Unfassbar
ist
steil, so. Ja. Einfach
unfassbar steil, unfassbar hoch. Und es geht halt nicht eigentlich. Gell? Es ist halt irre eigentlich. Und ja, dabei wird er so ein bisschen begleitet und so. Und man kriegt so ein paar Einblicke in ihn und in sein Leben. Also er lebt zum Beispiel die meiste Zeit, also am Ende dann nicht mehr, aber die meiste Zeit lebt er in einem Van. Also im Endeffekt so wie der so ein Van, wie der Bob da hat, so, also nicht viel größer, also wirklich klein und Irgendwann kriegt er dann auch eine Freundin und die wohnt dann auch mit ihm in diesem Van.
Das wird ja dann gemütlich auch.
Ja, genau, das wird gemütlich, vor allem wenn man halt wie er schon nicht so ein sozialer Mensch ist. Also der ist schon.
Aber der wohnt da oder der wohnt irgendwo und fährt, immer mit dem Ding mal wieder rum?
Nee, der hat alles da. Also so habe ich es verstanden, dass der kein Home hat. Also ein Nomade im Endeffekt, wenn man so will. Und der ordnet halt alles dem Klettern unter. Also es ist wirklich krass. Das war auch das, worauf mich der Daniel angesprochen hat, was ihn so ein bisschen verstört hat an dem Film. Dass halt, also seine Einstellung zu der Frau und zu der Beziehung, die halt, also sie ist halt wirklich lieb und süß und steht ihm da überhaupt nicht im Weg. Im Gegenteil, die wohnt dann mit ihm in diesem Van und er ist halt echt scheldenartig. Also irgendwie seltsam. Ich weiß nicht, ob der auch irgendwie irgendwas im autistischen Bereich hat, keine Ahnung, oder ob das einfach nur seine Verbissenheit auf den Fels ist, keine Ahnung. Aber also es ist schon. Er ist echt nicht sehr nett zu ihr zum Teil. Also am Anfang jedenfalls. Ich finde, es wird dann besser mit der Zeit. Und also die haben
spricht von sozialen Ängsten. Ich
weiß nicht. Ja, irgendwie sowas. Und also die haben dann auch geheiratet irgendwann und haben auch ein Kind mittlerweile. Und das findet hier aber eben dann nicht statt. Oder das ist nicht das Thema hier. Und es geht hier eben hauptsächlich darum, um diese Vorbereitung auf diesen El Capitan. Also er klettert dann eben ganz oft mit Seil auch und dann wird es immer so erklärt, so die Schwierigkeiten und es ist wirklich krass. Also die Bilder sind halt auch, die sind atemberaubend. Also es ist wirklich, das sind halt so Bilder, wo du, wenn du es im Fernsehen schaust, obwohl die angeleint sind, halt kriegst du Höhenangst. Also es ist wirklich, denkst dir, oh Scheiße. Und er beschreibt dann halt so Stellen, die halt so völlig absurd schwer sind, ja, also so, wo man es dann auch zeigt, angeseilt zeigt, wo man dann eben sich irgendwie die Füße irgendwie unten gegen den Fels, der aber keinen Griff hat, sondern ist im Endeffekt spiegelglatt und oben gibt es dann so eine kleine Nase, wo du mit dem Daumen dich, also aber so seitlich, gell, so seitlich nach außen drückst mit dem Daumen. Und dann musst du umgreifen mit der anderen Hand und musst du dahin und hältst dich dann mit einem anderen Daumen fest, mit einem Daumen. Das ist so absurd. Und unter dir geht es eben 1000 Meter runter, gell? Senkrecht. Das ist so furchtbar. Und von da hast du dann irgendwie zwei Möglichkeiten. Entweder du springst zu irgendeiner Felsnase, wo er dann auch selbst sagt so, ja, keine so gute Idee, wenn man keine Sicherung hat. Also er zeigt es dann auch, also gesichert springt er dann halt darüber und verfehlt halt das Ding, wo man sich dachte so, gut, dass er gesichert ist, ja, also und das andere ist halt, dass er den sogenannten Karate-Kick macht, wo er im Endeffekt sich ja vorfallen lassen muss und eben mit gestreckten Fuß oder Beinen dann eben an die Gegenwand sich abstützen muss, was auch irgendwie kein cooles Gefühl ist, also wirklich vollkommen krass. Und das wird halt alles so aufgebaut und dadurch kennst du halt, also natürlich die meisten Teile des Feldes kennst du nicht, aber du kennst dann so neuralgische Punkte in diesem Aufstieg. Und wenn er es dann am Ende tatsächlich angeht, diesen Versuch macht, bist du eben relativ gut vorbereitet und weißt, und also es ist so fast, so fucking spannend. Also wenn dann eben diese Stelle kommt, wo eben diese Sache mit diesem Sprung oder Karate-Kick kommt, denkst du dir so, bitte, der wird jetzt nicht den Sprung machen, oder? Bitte nicht den Sprung. Bitte nicht den Sprung. Und du weißt ja auch nicht, also ich habe dann extra nicht gegoogelt, weil ich nicht wusste, ob er es geschafft hat oder ob er abgebrochen hat oder ob er eben tödlich verunglückt ist.
Kannst du faktisch nicht abbrechen, oder?
Der hat auch ein Filmteam dabei, oder?
Da ist ein Filmteam dabei, ja.
Die werden doch Gurt und Seil und Scheiß haben, dann
na, guck ich halt an, nicht an, hoch. Ich glaube nicht, dass du du kannst nicht an jeder Stelle abbrechen. Also,
ja, du kannst schon dir nicht in der Wand hängend einen Klettergurt anziehen. Also wenn er ihn schon anhat, okay, einklinken vielleicht, aber wenn er keinen anhat,
nee,
wüsste ich nicht, wie du das machen willst.
Nee, also da ist an, ich meine, der könnte an bestimmten Stellen dann wieder abbrechen, gell?
Ja, so raussteigen seitlich irgendwo vielleicht, ja, das geht,
ich weiß nicht. Ja, das sind immer wieder Punkte dazwischen, wo dann auch jemand ist, gell? Also so Stellen, wo es dann eben, wo man stehen kann, da ist dann plötzlich jemand anderes, an dem geht er vorbei, gell? Und der könnte ihn abseilen. Und auch das Kamerateam ist auch nicht die ganze Zeit bei ihm, weil das ja gar nicht geht in diesem Fels, gell? Die sind dann an bestimmten Punkten und filmen dann runter und filmen hoch und so. Aber es, ja. Es ist so fucking krass. Habe ich so noch nicht gesehen. Also es war wirklich, weil dieser Fels ist halt auch so absurd. Also der ist halt so krass schwer und halt so hoch. Weil du siehst etwas, wo du denkst so, okay, das ist Wahnsinn, das zu klettern. Und hast dann im Kopf, okay, der ist jetzt schon 1000 Meter vorher so geklettert.
Ja, das ist vollkommen.
Und das hat er den Knochen, gell? Das ist wirklich bestialisch. Also, es ist richtig, richtig, richtig spannend. Und vorher ist es interessant. Also dieses, wie der lebt und wie der sich vorbereitet, wie der denkt. Also der denkt halt ganz anders als wir. und wie der halt interagiert mit anderen Menschen und vor allem mit seiner Freundin, die er offensichtlich liebt, aber trotzdem irgendwie komisch roboterhaft mit ihr umgeht. Also das ist schon ein bisschen verstörend, aber ist auch irgendwie rund. Also es wird schon, also auch wie, ich habe immer gedacht, so, warum bleibt die bei dem? Was will die mit dem Typen? Das ist schon irgendwo, ja, ist schon überzeugend. Also ja, ich meine, ist ja auch wahr. Also von daher, natürlich ist es überzeugend. Ich fand es einen tollen Film. Also es ist wirklich empfehlenswert und ist wirklich ein richtiger Thriller. Sehr, sehr spannend.
Okay. Und hast du jetzt Lust, wieder klettern zu gehen?
Nicht auf dem Niveau.
Nee, du generell. Ohne.
Ja, grundsätzlich habe ich. Ja, total. Ja. Aber
nicht Free Soloing.
Das nicht, und selbst auch was mit Sicherung angeht, weil da ist auch so ein Fall, also ist halt, sie sichert ihn und seilt ihn ab und das Seil ist halt zu kurz und sie merkt nicht, dass das Seilende kommt und es rutscht ihr halt durch und er
stürzt halt ab. Oder macht meinen Knoten rein.
Ja, genau, er stürzt dann ab irgendwie 10 Meter und bricht sich das Bein oder so.
Oh nein.
Und er dachte so, oh ja, auch beim Sichern können Dinge passieren, das ist nicht gut.
Ja, deshalb bin ich ja irgendwann lieber bouldern gegangen, weil ich genau das nicht wollte. Ja,
genau, das dachte ich mir auch so. Bouldern ist vielleicht auch nicht so schlecht.
Ja.
Und sie sagt auch an einer Stelle sowas zu ihm, irgendwie hast du mich oder irgendwie hast du mich fest oder keine Ahnung, irgendwie sowas, ja, auf Englisch halt. Und wo ich mir dachte so, ja, das kenne ich. So, du kletterst so vor dich hin, wirst gesichert. Und weißt, okay, jetzt mache ich was Schwieriges, jetzt springe ich vielleicht oder so. Ich vergewissere mich doch mal, dass der unten jetzt gerade nicht ein Schwätzchen hält und darauf gefasst ist, dass ich jetzt fallen werde und so. Was natürlich eigentlich beleidigend ist für den, der dich sichert, gell? Weil eigentlich sollte der dich die ganze Zeit sichern. Aber ich kenne schon diesen Gedanken so, vielleicht doch nochmal vergewissern, ob derjenige mich doch gerade wirklich sichert. Gell?
Ja, und dass er vielleicht auch ein bisschen Slack aus der Leine rausnehmen kann.
Ja, genau.
Den er dir vielleicht so jetzt lassen würde, weil er nicht weiß und dich vielleicht nicht so eng anbinden will. Und du weißt genau, wenn ich jetzt gleich abstürze, ich möchte vielleicht nicht 3, 4, 5 Meter durchfallen, sondern möglichst gleich stehen. Ja, ich glaube, ich habe das Ding hier schon mal erzählt in meinem Sicherungskurs damals, wo ich das gelernt habe. Da wirst du ja dann gesichert, während du kletterst. Und derjenige, der dich unten sichert, lernt das Sichern quasi gerade, indem ein Instruktor daneben steht und sehr eng maschig begleitet, was der oder diejenige da machen. Und du kletterst halt hoch und dann wird getauscht und so geht es dann immer hin und her, bis dann alle Leute das so oft gemacht haben, dass sie es können. Und das bedeutet aber auch immer, dass der oder diejenige, die oben klettern, gerade von jemandem gesichert werden, der das noch nicht so wahnsinnig oft gemacht hat. Ne? Der Instruktor muss da sehr eng dabei sein, damit das halt trotzdem sicher ist. Und da hat es mir damals einmal so den Schauer durch den Körper gejagt, den ich auch nie wieder losgeworden bin, dass ich irgendwie, während ich da kletterte, und es ist relativ hoch, ich weiß nicht, ob du die Kletterwand in der FH kennst in Frankfurt, Die ist da irgendwo in so einem Atrium, in so einem Innenhof drin und die hat fast 20 Meter, weil das ein relativ hohes Gebäude ist.
Okay.
Und es geht halt diese ganze Atriumseite bis zum Dach hoch. Also mindestens doppelt so hoch, wie das beispielsweise in den Frankfurter Kletterhallen, in der T-Hall oder so. Mhm. Und ich bin da irgendwo so noch nicht ganz oben, sagen wir so 14, 15, 16 Meter, irgendwo da so die Richtung. Und dann höre ich, wie der Instruktor unten zu der Mädel, was mich gesichert hat, sagt, ja, da darfst du nicht loslassen. Und dieser Satz, ich habe noch nie so, mich so fest an diesen Klettergriffen gehalten, wie in dieser Sekunde danach. Ich bin da regelrecht so dran gefroren worden in dem Augenblick. Und ja, ich habe mich dann zwar danach noch viele Wochen und Monate zum Klettern bringen können, zum Seilklettern, habe mir auch das ganze Equipment gekauft, aber irgendwie hat mich dieser Gedanke nie so richtig losgelassen.
Das ist aber auch echt fies.
Und ja, wenn du dann auch manchmal mitkriegst, wie Leute Fehler beim Sichern machen, die du siehst, wenn du unten daneben stehst, neben dir steht jemand und sichert und vielleicht kennst du den sogar, ich will jetzt auch niemanden unter den Bus werfen, aber man sieht halt manchmal Sachen, wo man denkt, da war jetzt so eine kurze Sekunde von so 3-4 Sekunden, wenn er in dem Augenblick abgestürzt wäre, wäre das ganz, ganz blöd ausgegangen. Es sind dann halt nur so ganz kurze Phasen, aber die dürfen eigentlich nicht sein. Eigentlich muss man das so machen, dass zu jeder beliebigen Sekunde derjenige abstürzen könnte und es trotzdem sicher wäre. Und ja, ich habe dann irgendwann aufs Bouldern umgestellt. Genau aus diesem Grund.
Ja, ich würde schon ganz gerne mal wieder klettern. Das
Diese krassen Probleme, wo du es vorhin beschrieben hast mit dem Daumen, im Bouldern gibt es ja in den meisten Hallen so, weiß nicht, 4, 5, 6 Schwierigkeitsgrade, ich komme da ein bisschen auf die Halle an, und die oberen Schwierigkeitsgrade, oder generell ist ja Bouldern so, dass du kletterst ja nur so 3-4 Meter hoch, und das ist halt so angelegt, dass es auf den 3-4 Metern so wahnsinnig schwer ist, dass du dich schon ziemlich auspowerst, also nicht komplett, aber willst ja schon noch eine zweite und eine dritte, eine vierte Route klettern, aber die sind halt so schwer gemacht, dass auf diesen kurzen Metern du schon sehr, sehr, sehr stark gefordert wirst. Wohingegen im Seilklettern in so einer Halle ist es ja so gemacht, dass du halt irgendwie versuchst, 20 Meter hochzukommen. Wenn du dann nach 4 Metern schon völlig fertig wärst, wäre das ja kontraproduktiv. Insofern sind die hohen Dinger ja immer mehr so ein Ausdauerthema, mit Technik natürlich. Und beim Bouldern ist halt viel mehr Technik, weil Ausdauer wirst du halt auf 4 Meter nicht viel brauchen. Und da trifft man dann in der Halle ja auch manchmal Leute, die so ultra krass besser sind. Und dann siehst du so Routen, die hast du dir vielleicht vorher so angeguckt aus purem Interesse und denkst dir, wie zum Geier soll das gehen? Und dann kommt irgend so ein Typ und der sieht auch ganz normal aus, so, das ist jetzt nicht irgendwie der krasse Muskelberg oder so. Und der geht dann dahin und guckt sich kurz um und dann zack, zack, zack. Und dann macht der da Sachen an der Wand, wo du denkst, what the fuck? Spider-Man-mäßig und ist dann oben, kommt wieder runter, guckt dich noch an, grüßt dich freundlich und geht zur nächsten Route und du denkst dir, Alter, was zum Geier war das denn gerade? Und so Sachen, selbst wenn du dann selber besser wirst und irgendwann am Anfang denkst du das vielleicht von den Leuten, die grüne Route klettern, irgendwann bist du selber an dem Punkt, wo du die grüne Route klettern kannst, dann denkst du es von den Leuten, die rote klettern und so geht das dann. Also du findest immer mal noch den Typen, der einfach 5, 10, 20 Ebenen besser ist als du und Sachen macht, wo du fassungslos davor stehst, wie das gehen kann. Insofern kann ich mir das vorstellen, was der Film ungefähr zeigt, wenn der Typ halt so absolutes Weltniveau ist.
Du musst den Film unbedingt schauen. Das ist also absolutes Muss.
Ja.
Das ist grandios. Also grandiose Bilder auch. Das ist wirklich toll. Und wir müssen mal klettern gehen, Bob.
Wie lange ja, braucht der dafür? Klettern dann ganz hoch, oder?
Knapp 3 Stunden.
Okay, krass. Ja.
Da, ich meine, das ist ja eine Wand, da gibt es ja praktisch keine, also fast keine Ausruhmöglichkeiten. Das sind hin und wieder sind da so Nasen, wo du mal kurz stehen kannst oder so, aber eigentlich klettert er durch. Also das ist völlig irre.
Krass. Puh. Aber stell dir mal vor, du bist in diesem Kamerateam und du weißt nicht so.
Ja. Den ging, das hat mir den so angesehen, den ist so der Arsch auf Grundeis gegangen, diesem Team. Die wirklich so gedacht haben, so, okay, vielleicht film jetzt gerade, wie er abstürzt und unten aufplatzt, weil das beschreibt er auch so, ja, okay, bei der Höhe würde mein Körper einfach explodieren unten. Ah, schön. Also, man sieht den richtig, dass die denken so, scheiße, das ist irgendwie, ich will nicht hier sein, aber doch, ich will hier sein. ich will irgendwie dazu beitragen, dass alles gut geht, aber mein Beitrag ist nur sehr klein. Weil es ist ja nicht nur Kamerateam, das ist ja auch so Unterstützerteam und sowas, gell?
Aber dieses Mindset ist schon krass, ne? Also sich so seiner eigenen Fähigkeiten sicher zu sein, dass du eine 1000 Meter hohe Wand ohne Sicherung durchsteigst. Also wie krass stark geistig von dir überzeugt musst du sein oder musst du so, also das ist wahrscheinlich das, was du meinst, mit der denkt anders als wir, oder?
Ja, da machen die auch solche, die machen auch so Hirntests und sowas mit ihm und gucken, wie er eben
auch Stress reagiert. Gucken, ob er noch ganz knusper in der Rübe ist.
Richtig. Und da finden sie eben auch raus, dass bei ihm dieses Niveau, wo er Angst bekommt und so eben viel, viel höher ist. Also, dass der halt bei Dingen, wo andere Leute eben schon, wo denen schwindlig werden würde, weil sie Angst haben vor irgendwas, ist halt bei dem im Hirn noch überhaupt keine Regung. Also da ist, ich weiß nicht, ob das bei ihm, ob er das mitbringt oder ob das so geworden ist durch das, was er tut, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist der schon anders als andere Menschen. Also der spricht dann schon auch darüber, der sagt dann so Dinge wie, vergleicht eben Gefahr und Risiko und sowas, gell? Er sagt eben, dass eben die Gefahr, dass er runterfällt, sehr gering ist, aber wenn er halt runterfällt, ist das die Auswirkung halt sehr groß, gell? Und vergleicht das dann eben mit mit zum Beispiel im Straßenverkehr und bla bla bla, gell? Das ist, was immer so ein bisschen schräg ist, gell? So ein bisschen schief, vor allem wenn man halt bedenkt, dass ist so gut wie alle so Free-Solo-Kletterer halt früher oder später runterfallen, ja. Und er sagt dann auch irgendwie bei einem dieser Vorabende, wo er, also er macht mehrere Versuche, gell? Er bricht dann auch ab zum Teil.
Also doch abbrechen. Weil wir ja vorhin überlegt haben, ob das geht.
Ja, einmal bricht er schon unten ab. Also das sind sie noch im Anstieg.
Okay.
Und da bricht er ab, da wo gar nicht so ganz klar ist, warum. Da fasst er dann in eine Sicherung. Mir war nicht klar, ob er es abbricht, weil er aus Versehen in die Sicherung gefasst hat oder ob er in die Sicherung gefasst hat, weil er in dem Moment abbrechen wollte. Das ist so, er stellt es dann so dar, dass er eben geflohen ist, also dass er gekniffen hat. Und auf jeden Fall, er redet dann eben mit seiner Freundin, die redet von einem anderen Pärchen, also von einem, der eben auch so ein Freekletterer ist und der Frau von dem und die Frau, die ihn dann und erzählt irgendwie, dass diese andere Frau dann eben damit hadert, dass er abstürzen könnte oder nee, ich glaube, der ist sogar abgestürzt und die Frau hadert dann damit und er sagt dann halt so, und sie sagt so, ja, dass das für sie jetzt ein Problem ist, weil sie ist in diesem Moment eben Nicole, also ist diese andere Frau und er ist der Typ, der weggeht und vielleicht stirbt. Und dann sagt er so völlig herzlos so, ja, was hat sie denn erwartet? Ja, also diese Nicole.
Oh
ja.
Mann.
So, ja, sie ist mit einem Freakletterer verheiratet, natürlich stürzt er irgendwann ab, ja. So, und sie guckt dann nur so und denkt so, was ist das für ein Psychopath, mit dem ich da zusammen bin, ja, also, aber so sind die halt drauf, gell, die im Endeffekt, die wissen, dass sie irgendwann runterfallen werden, dass sie das so lange machen, bis sie runterfallen und da gibt es eigentlich kaum eine Alternative, das ist halt irre, gell, ja, im Endeffekt, das sind halt Abhängige, gell, also das ist halt wie eine Drogensucht auch, der kann halt damit nicht aufhören und das ist halt, der ordnet das halt allem unter. Die ist halt mit einem Süchtigen zusammen. Der sich halt irgendwann in den goldenen Schuss setzt. Also kann man schon auch so sehen. Ne?
Ja,
ja.
Ja.
Schaut euch das mal an. Das ist irre. Das ist eine irre Doku.
Oh, ich weiß nicht, ob das was für mich ist.
Ja, ich hab den auch schon immer so auf dem Zettel gehabt, aber irgendwie, irgendwas hindert mich auch so ein bisschen ähnlich wie bei dem Film mit dem abgesägten Arm. Es ist so, eigentlich weiß ich ja, wie es ausgeht und eigentlich, warum soll ich das nicht gucken, aber irgendwas in mir blockiert das. Ich weiß nicht, warum ich das nicht gucken will.
Ja, ich habe es ja vorher schon gesagt, er hat danach noch geheiratet und ein Kind gekriegt. Also überlebt hat er's.
Ja,
Kapitän geschafft hat, das kann man in dem Film sich anschauen. Aber es ist einfach bockspannend. Also es ist.
Ich finde es spannend, dass der Daniel dir das empfohlen hat. Ich habe vorhin, kurz bevor wir die Sendung angefangen haben, auf Letterboxd seine Beschreibung gelesen und die las ich gar nicht so positiv. Deswegen habe ich mir schon überlegt, so,
warum. Nee, der Daniel hat mir das. Der Daniel hat mir das auch nicht empfohlen, dass ich das sehen muss, weil es so toll ist, sondern der hat gesagt, er würde gerne hören, was ich dazu zu sagen habe.
Ach so.
Und er hat es auch nicht fertig geschaut. Also der Daniel hat sich auch ein bisschen daran oder arg daran gerieben, wie der mit seiner Freundin umgeht. Zu Recht. Aber hat es, glaube ich, nicht fertig geschaut. Ja, aber ich glaube,
da tatsächlich ein Deepwater Soloing machen, das ist besser.
Ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz passender Vergleich. Das ist ein bisschen dieses, das ist eine Co-Abhängigkeit. Also es ist wie mit einem Drogenabhängigen zusammen zu sein. Muss man sich halt überlegen, ob man das will, ja.
Ah. Oh, das Spiel ist vorbei, was ein Glück.
Und wer hat gewonnen?
Kaiserslautern, 2-0.
Ist das gut oder schlecht?
Das ist hervorragend. Jetzt sind sie aufgestiegen.
Und die Dresdner sind jetzt raus, oder was?
Die sind abgestiegen in die dritte. Und als es 2-0 gefallen ist, hat erstmal irgendwie der ganze Dresdner Fanblock alles, was sie in Pyro hatten, noch aufs Feld geworfen. Sehr schön. Wie das so anständige Fans machen.
Anständige Nazi-Fans das so machen.
Oh Mann.
Oder ist das nicht so ein Nazi-Verein, die Dresdner?
War schon. Zumindest eine gewisse Nähe wird ihm nachgesagt. Also den
gewissen nicht Fans. Ganz so wie Aue, aber schon auch. So ein bisschen.
War ein gutes Spiel.
Doch so.
Sehr hart.
Fußball intensiv. Kommen wir nachher noch.
Zu Fußball kommen wir nachher. Jetzt kommen wir erstmal zu dem anderen wichtigsten Sport der Welt. Der Christoph hat das Finale von Let's Dance geguckt.
Ja, ich habe vorhin erst fertig geschaut.
Hast du eine Überleitung, schreibt sich ja selbst.
Ich habe es vorhin erst fertig geschaut. Ich wusste natürlich, wer gewinnt, weil ich ja bei Instagram verschiedenen Leuten folge und da konnte man dem nicht entgehen. Also ich folge halt René Caselli unter anderem und der feiert sich halt seit Sonntag.
Das ist dieser Zirkusclown, gell?
Ja, das ist der amtierende Ninja Warrior. Und jetzt hat er halt auch noch Let's Dance gewonnen und ich habe ihn ja zur Mitte der Staffel schon mal hart für seinen Tango gefeiert, den er jetzt auch nochmal getanzt hat, weil nämlich in der Finalshow tanzen die einen Jury-Tanz, das heißt, den kriegen sie im Endeffekt aufgedrückt von der Jury, was meist so einer ist, den sie nicht so gut gemacht hatten. Dann haben sie einen Wunschtanz, also können sie praktisch nochmal einen wiederholen, den sie besonders gut gemacht hatten. Da haben sie halt den Tango wieder getanzt, das war ja naheliegend. Und dann haben sie sowas, so ein Freestyle, was eben so eine Mischung ist aus verschiedenen Tänzen, was sehr, sehr cool war bei ihnen, also bei René und Katrin Menzinger. Ich fand überhaupt, also das Finale sind ja die letzten drei. Das waren einmal die Janine Ullmann, kennt ihr wahrscheinlich noch von Viva aus den 90ern. Die hieß anders, die mir Janine Reinhardt hieß, die glaube ich, so eine Blonde. Und der Matthias Meester, das ist dieser kleinwüchsige Leichtathlet. Ja, und die tanzten schon nicht auf einem Niveau. Und das fand ich auch. Ich fand es ein bisschen störend in der Show jetzt, dass so getan wurde, dass die alle so gleich gut sind und das waren sie halt eigentlich nicht. Also der René hat halt auf einem völlig anderen Niveau getanzt. Janine schon ganz brav und schon ganz gut, aber es war halt nicht das gleiche Niveau. Und es gipfelte dann darin, und da muss ich sagen, fand ich es auch echt dann nervig, dass halt bei dieser Kür, also bei diesem Freestyle, den sie gemacht haben, hat halt erst Janine getanzt, hat 30 Punkte bekommen, wo ich fand so, es war so ein Lied, was nicht zu ihr gepasst hat, es war so burlesque und sie ist halt überhaupt nicht burlesque oder so eine femme fatale, es hat halt gar nicht zu ihr gepasst Und sie ist halt echt so ein nettes Mädchen, gell? Auch wenn sie 40 ist, sie ist trotzdem noch ein nettes Mädchen. Und das war halt völlig unpassend und es war auch nicht perfekt getanzt. Der Matthias hat halt, die haben so ein Album, es ist immer, also meistens so im Finale ist eins so ein alberner Tanz ist und die haben halt so einen Schlümpfen getanzt, ja, also.
Ach, warum?
Genau, warum? War halt so, auch so Popmusik, so aktuell, aber halt auf Schlumpf, gell, so gibt's ja so Schlumpfversionen von Popmusik und sie waren halt als Schlümpfe verkleidet, ja, sie waren blau angemalt und so, ja. Ja, warum? Ja, weil er halt kleinwüchsig ist und es halt ein toller Gag ist, gell.
Ist ja sogar okay. Gemein.
Ja, ist ein bisschen gemein eigentlich. Aber ja, so ist die Show. Naja gut, man kann das schon auch zum Positiven münzen, gell? Weil er dadurch halt sehr im Frame ist. Also das ist halt besser für ihn als, also zum Beispiel hat er, ich glaube im Halbfinale war das, was hat er da tanzen müssen? Irgend so ein Tanz, der, war es Quickstep? Ich meine, es war Quickstep oder irgendwas anderes, was kaum funktioniert hat mit seinen kurzen Beinen, gell? Weil es halt geht, also weil es halt geometrisch so gut wie nicht geht, gell? Du kriegst halt diese schwebende Optik, kriegst du nicht hin, wenn du so kurze Beine hast. Und wenn deine Partnerin normal groß ist, gell? Das ist natürlich einfacher, wenn du halt von vornherein so ein Comedy-Schlumpf-Lied hast und einen Schlumpf spielst, gell? Aber auch er war nicht so richtig perfekt. Hat aber auch 30 Punkte gekriegt, wo man dachte so, ey Leute, ernsthaft, was soll das? Dann gebt halt einfach auf den letzten Tanz keine Punkte, was soll das?
Ich finde es dann schade, dass der Lambi, der ja immer so tut, als sei er so böse und so genau und sowas, wenn der dann auch 30 Punkte gibt, wo du sagst so, Alter, nee,
genau.
Du weißt es besser und du bist der es sagt.
Genau, und bei ihm, also beim Matthias hat man halt in der Mitte auch gemerkt, dass ihm die Puste ausging. Und ich finde, wenn ich das merke, dass ihm die Puste ausgeht, dann kann er doch nicht von Lambi 30 Punkte, von Lambi 10 Punkte kriegen, ja? Das ist doch Quatsch.
Ja.
Und dann kommt halt René und feuert da wieder was ab. Also es war halt absurd, ja. Also war halt wieder so, ja, Akrobatikteil natürlich, klar, ist halt ein Akrobat, ja. Aber auch so krass gut getanzt mit so, also unglaublich präzise, unglaublicher Ausdruck, so, also wahnsinnig gut. Wo dann der Lambi sagt, dass er, warte mal, habe ich es aufgeschrieben? Dass er mit großem Abstand der beste Tänzer war und den besten Tanz gezeigt hat, mit großem Abstand. Wo ich mir denke, so, Lambi, da muss dir doch selber was auffallen. So, warum hast du denn den anderen 10 Punkte gegeben, du Pfeife? Ja,
ja. Wenn er weiß, dass der noch kommt,
ja,
und der
ja,
weiß, genau, dass der so stark ist, dann muss er vorher weniger geben.
Mhm. Genau, das ist halt einfach. Oh, dann gebt halt einfach keine Punkte auf diesen letzten Tanz. Was soll denn das? Dann ist es einfach die Kühe, wo sie nochmal zeigen können und nochmal die Anrufe beeinflussen können, ja? Das ist doch, reicht doch auch aus. Müssen doch keine Punkte. Also das ist einfach albern.
Das lernt in jeder Wertungsrichterausbildung, vielleicht sogar von Herrn Lambi persönlich.
Ja, genau, exakt. Ja, das war so ein bisschen Wermutstropfen, aber tänzerisch und was das Tolle diesmal war eben, weil wir hatten ja die letzten Jahre häufig das halt schon solche Paare gab, die viel besser waren als andere und die dann gerade nicht gewonnen haben am Ende. Weil sie als arrogant dann empfunden werden oder keine Ahnung, weil halt das Publikum dann am Ende mit Anrufern noch entscheidet. Ja? Das ist halt das Dumme. Ist ja auch oft so, dass das ganz Schlechte erst sehr spät ausscheiden, weil die eben so vom Publikum durchgezogen werden, was auch ärgerlich häufig ist. Also auch dieses Jahr wieder war. Aber diesmal war es endlich mal so, dass der mit Abstand Beste auch gewonnen hat am Ende. Also ja. Und so hatte René eben jetzt beide Titel, Ninja Warrior und Dancing Star. Also, völlig verdient. Wunderbar. Guter Abschluss. Und ich habe es wieder bei hier.
Ach, du hast das RTL ja hier Plus in deinem neuen
ohne Werbung. Ich bin so fucking begeistert. Das ist einfach, macht so. Mittlerweile habe ich mit der Theresa sogar eine Serie da angefangen. Also für uns ist das jetzt so ein normaler Streamingdienst. Also macht Spaß.
Da kommt gar keine Werbung. Nicht vorweg, nicht gar nicht.
Doch, kommt vorweg ein Spot.
Aber okay, und dann kommt halt 3 Stunden Show oder wie viel?
Ja, genau. Ja. Dann schaust du die ganze Show. Ja. Ist schon okay. Also du könntest, ich glaube, wenn du 3 Mark mehr im Monat zahlst, dann 3 Euro mehr zahlst, dann hast du das Ganze ohne Werbung. Aber also bisher, wir haben es jetzt mal probiert mit diesem Paket und also ich denke, wir bleiben dabei.
Okay,
schon cool. Okay mit dem Einspot. Und ich finde auch die Werbung wahrscheinlich, ich habe die Befürchtung, dass es daran liegt, dass es ja Amazon ist und Amazon weiß, für was ich mich so interessiere. Die Werbung ist auffällig angenehm für mich. Also da ist halt so Gin-Werbung und sowas.
Oh, sehr schön.
Und ich denke so, da hat mich wohl jemand belauscht, aber ja gut. Ist halt direkt verknüpft mit Amazon, ne? Also ich bin da ja eingeloggt über meinen Amazon-Account. Also
ja, und die wissen, die letzten 10 Sachen, die du bestellt hast, war alles Schnaps.
Ja, genau. Es war so, wirklich, als ich das erste Mal angeschaltet habe und gleich die erste Werbung war dieser japanische Roku-Gin, habe ich gedacht, das ist schon auffällig irgendwie. Aber egal, ja, damit kann ich leben. Ist mir lieber, als wenn ich dann dauernd wieder Waschmittelwerbung oder was kriegt man bei Let's Dance sonst immer? Sextoys und sowas. Auch denk so. Ja, okay.
Okay.
Danke weiter.
Okay. Am Wochenende war vom Tanzen, wo wir gerade über das Tanzen reden, am Wochenende war fürs Tanzen auch Relegation, Aufstieg in die erste Bundesliga. Und beide Mannschaften, in denen ich früher getanzt habe, Mainz und Hofheim, sind aufgestiegen in die erste Liga.
Ihr wart doch damals schon in der ersten Liga, oder?
Ja, und dann sind wir abgestiegen in meiner letzten Saison. Da haben wir in ich weiß gar nicht mehr wo, aber den Verliererkuchen gekriegt. Und sind wir ganz schön baden gegangen. Aber bei einem Turnier weiß ich noch, da haben wir uns vor dem Finale schon die erste Runde Sekt reingetan.
Du hättest jetzt anders ausdrücken müssen. Du hättest jetzt sagen müssen, ja, das war erste Bundesliga, als ich da war, aber als ich dann nicht mehr da war, waren sie sofort in der zweiten Liga.
Noch nicht mal das. Weil nämlich bei uns hat sich dann das Team aufgelöst und die das zweite Team waren, die wollten auf keinen Fall diesen zweite Liga-Startplatz, weil die dann sofort wieder abgestiegen werden. Deswegen sind die sogar in der dritten Liga erst wieder gestartet.
Hä, warum wären die da sofort wieder abgestiegen?
Weil das irgendwie die Hälfte waren Fußgänger.
Ach so.
Ja.
Okay, und dann sind die in die dritte Liga runtergegangen und haben sich von da jetzt wieder hochgekämpft, oder was?
Genau. Ja. Ja.
Cool.
Ja, echt gut.
Ja, ich gebe ja immer mit dir an. Sag ja immer hier, ich bin erste Bundesliga-Tänzer befreundet. So völlig aus dem Kontext gerissen.
Es hilft auch immer sicherlich.
Mhm.
Ja. Puh. Also dieser Rünke hat es echt Intus. Also ich habe den Intus. Der hat es in sich so.
Ich trinke hier lustig einen Uso mit Wasser nach dem anderen, schön trüb. Sehr lecker. Was haben wir noch für Themen? Haben wir noch Themen?
Ja, wir kehren zurück zum Fußball.
Oha.
Aha. In der vergangenen Woche.
Jetzt könnt ihr mir mal erklären, was da los war. Ich kenne mich da nicht aus. Ich weiß, dass alle Leute, die ich so kenne, in ihren WhatsApp-Statusen Bilder hatten, wo sie im Stadion in Spanien sind und dann irgendwie irgendeine Information, dass um da hinzukommen, sie über Mallorca fliegen mussten.
Ja,
so, was war da los?
In den vergangenen Wochen hat es die Eintracht aus Frankfurt geschafft, in das Finale des Europapokals zu kommen.
Ist das sowas wie die EM nur für
Clubmannschaften.
Clubmannschaften, aha.
Ja, so, also es hieß früher Pokal der Pokalsieger. Das ist so die zweite Champions League 1 drunter.
Genau, es gibt zwei von diesen europäischen
Liga Ligen. Ist, und das ist keine Liga, gell?
Ja, es ist ein Pokal.
Ist das, was früher UEFA-Cup hieß?
Das ist früher Pokal der Pokalsieger.
Okay. Und das heißt, man muss vorher Pokalsieger sein, um da mitzumachen, oder was?
Musste man früher, oder dann, wenn der Pokalsieger auch der Sieger der Bundesliga war und damit für die Champions League, oder wie hieß das früher? Euro League oder sowas, keine Ahnung. Egal, also für das andere qualifiziert war, dann war es halt auch der Verlierer des Pokals. Aber die Eintracht ist sich so, hat sich über einen Tabellenplatz qualifiziert.
Genau, du kannst jetzt auch über einen Tabellenplatz dahin kommen. Also das heißt, wenn du die ganz oberen
Tabellenplatz
Plätze
einer, von welcher Tabelle denn?
Von der Bundesliga-Tabelle jetzt in Deutschland und bei den anderen Ländern natürlich auch die entsprechenden Ligen. Und die ganz oberen qualifizieren sich für die Champions League und dann kommt noch so ein Bereich darunter, die qualifizieren sich für diesen Europapokal. Und dann fängt das an, dann spielen die da alle gegeneinander und am Schluss läuft das wie in so einem typischen Pokal, in so einem
ganz normale Playoffs,
Achtelfinale, Halbfinale und so weiter, dann auf ein Finale zu.
Aber beim Pokal ist es doch so, dass da auch so Alemannia Haibach und sowas mitspielt.
Genau.
Oder? Also da kann noch jeder Wald-und-Wiesen-Verein. Und wie wird denn da eine Auswahl getroffen? Also gibt es dann da irgendwie ein Forecasting, wer dabei sein darf und wer nicht? Oder?
Beim Europapokal jetzt.
Weiß ich nicht.
Oder beim deutschen Pokal.
Beim Pokal der Pokale. Nee, erstmal beim Pokal und damit da ja auch, ist ja praktisch dann ja wie die Vorrunde für den Pokal der Pokale.
Pokal der Pokale ist halt früher, das ist vor 15 Jahren oder so. Da kennen wir die Regeln nicht mehr ganz so gut.
Also beim DFB-Pokal, ich weiß nicht, die ersten drei Ligen
können sich melden und darunter gibt es dann irgendwie so Qualifikanten noch, die dazukommen.
Nee, warte mal, 18, ich habe es gerade aufgemacht, 18 Vereine der Bundesliga und zweiten Bundesliga sowie die ersten vier Mannschaften der dritten Liga zum Ende der Vorsaison. Dazu kommen 24 Mannschaften aus den unteren Ligen, in der Regel die Verbandspokalsieger. Und dann wird ausgelost. Also das ist schon sozusagen geregelt, wer da mitmacht, aber es geht halt sehr viel weiter runter und deshalb siehst du dann da immer Mannschaften gegen,
Waldhof Mannheim
Stuttgart antreten, genau, und dann ist es gegen Greuther Fürth und die schmeißen dann den Erstligisten raus und dann denkst du so, okay, alles klar.
Ja, war doch letztes Jahr so, die Eintracht ist doch gegen Waldhof Mannheim rausgeflogen.
Ja, genau.
Ja, ich kann mich nämlich erinnern, das war, als ich noch in der Schule war das nämlich, deswegen habe ich ja Alemannia Haibach gesagt, weil da kam, das ist bei uns hier ein Ort direkt neben Aschaffenburg und da gab es irgendwie so, irgendwie die Bayern waren dann bei Haibach und mussten gegen die spielen und haben die natürlich grauenhaft platt gemacht, aber die Haibacher haben sich trotzdem dafür gefeiert. Da waren die dann irgendwie reingerutscht durch irgend so ein Vorpokal oder irgendwas, wahrscheinlich.
Ja.
Genau, ja. Und da hast du halt immer mal die Chance, dein Stadion richtig bickebacke voll zu machen mit den entsprechenden, mit deinen Fans, wenn es mal gegen den Erstligisten geht oder so. Und Pokal hat eigene Gesetze, es
auch,
passiert
auch
immer
Fernsehgelder
wieder.
Fernsehgelder abzugreifen, ne? Also
in den Vorrunden gibt es ja noch nicht so viel Fernsehen. Aber ja, genau. Und es passiert halt immer mal wieder, dass auch mal so ein Dritt- oder Fünftligist so ein Spielchen gewinnt.
Ja.
Weil für die geht es um alles. Die schlafen halt irgendwie 8 Wochen vorher nicht mehr und trainieren nur. Und die anderen kommen halt gerade, weiß ich nicht, aus dem Trainingslager und haben letzte Woche gegen einer aus der ersten Liga gespielt und fahren jetzt so unkonzentriert zum Pokal und dann kannst du aber rausfliegen.
Ja, und die spielen halt völlig unorthodox. Also das kann halt sein, dass die irgendwie 100 Spiele verlieren, aber einmal gewinnen die halt mit ihrer völligen Harakiri-Methode. Ein Bundesliga-Verein denkt sich so, so spielt man doch nicht. Was soll denn das?
Was seid ihr denn?
Naja, das weiß ich nicht, ob das so funktioniert, aber naja. Jedenfalls, schlussendlich, die Eintracht war jetzt im europäischen Pokal qualifiziert gewesen letztes Jahr durch die Tabellenplatzierung. Und ja, dieses Jahr im DFB-Pokal, also hier im deutschen Pokal, nicht so wahnsinnig weit gekommen, rausgeflogen. In der Liga.
Ja, gibt's das zu lachen?
Ja, sie sind halt irgendwie in der ersten oder zweiten Runde gegen Waldhof Mannheim rausgeflogen.
Ja,
das ist halt wirklich übel.
Wer hat denn den Pokal gewonnen?
RB Leipzig, oder?
Ja. Im Elfmeterschießen. Gegen Freiburg.
Ja gut, aber diese Saison,
ja so schön gewesen.
Was diese Saison passiert, ist ja für Europa erst für nächste Saison relevant sozusagen. Ja. Für den Europapokal jetzt war es ja sozusagen entscheidend, was letzte Saison passiert ist, aber für diese Saison hat es natürlich den Effekt, wenn du Europa spielen musst und du musst deine Liga spielen und du musst den Landespokal auch noch mitspielen, dann hast du ja eine relativ hohe Belastung. Da ist es dann vielleicht sogar förderlich, wenn du im DFB-Pokal früh rausfliegst, dann hast du die Scheiße schon mal von der Hacke weg und kannst deine
Spieler... Schon mal vom Fuß runter.
Genau. Kannst deine Spieler darauf konzentrieren, da sich auf europäisch zu konzentrieren. Und wenn du dann in der Bundesliga selbst zwar jetzt nicht ganz oben mitspielst, aber auch nicht so um den Abstieg bangen musst, sondern da irgendwo so im Mittelfeld rumdümpelst, dann bleiben vielleicht genügend Energien frei oder irgendwie so muss es funktioniert haben, so auf so einer psychologischen und Kraftmanagement-Ebene mit Ausdauermanagement, dass sie dann halt in Europa plötzlich wirklich wie beseelt gespielt haben und
unglaublich. Ja, und vor allem halt im Viertelfinale haben sie Barcelona besiegt, in Barcelona.
Ja, das war eigentlich fast das Krasseste.
Da war eben, und das ist der Grund, weswegen da jetzt so viele in ihrem WhatsApp-Status und überall eben sich selber im Stadion posten, da waren halt 30.000 Fans aus Frankfurt da und haben einfach das ganze Stadion zusammengebrüllt. Und zwar halt wie ein Heimspiel. Also in Barcelona ein Heimspiel gehabt. Beim Halbfinale in West Ham war es eher nicht so. Die waren da halt sehr streng mit ihren Karten. Die gingen nur an die einheimischen Fans und die 3.000 zwingend vorgeschriebenen für die Gästefans, die wurden rausgegeben. Und jetzt in Sevilla beim Finale muss man halt echt viel Glück haben, um da noch an Karten zu kommen und dahin zu kommen. Genau, und dahin zu kommen, das ist halt irgendwie ein bisschen schwierig. Ich habe heute mit meinem Cousin gesprochen, der war vor Ort.
Ja, es ist wirklich so, es waren alle vor Ort, hatten wir das Gefühl so.
Es waren gefühlt viele da, gell?
Ja.
Also irre. In Barcelona war es noch schlimmer, da war irgendwie jeder und sein Hund. Aber jetzt in Sevilla waren auch viele da. Ja, ja, der mein Cousin ist hier von unserem Gemeindepfarrer, den ihr auch beide kennt, weil er uns getraut hat, angerufen worden, so, ich habe zwei Karten, willst du mit?
Geil.
Und da kennt er nur eine Antwort. Ja, und dann sind die, ich weiß nicht, über München und noch irgendwann, ich habe keine Ahnung, wie die da hingekommen sind. Und ja, beide glühende Eintracht-Fans natürlich und haben sich das dann angeguckt, dieses Finale, was in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen gegangen ist.
Ja, es hat alles mitgenommen, was man so haben kann.
Ja.
Ja, war schon gut. Ging lang, aber war schon gut.
War irgendwie bis 11:30 oder was?
Ja.
Der hat erzählt, die sind um 13:30 aus dem Stadion dann raus. Weil sie so lange da noch feiern mussten. Und dann sind die irgendwie zum Flughafen, ich weiß nicht, dann sind die auf die Stadt gezogen, dann sind sie zum Flughafen, dann sind sie nach Hause geflogen und dann ist er direkt in die Stadt gefahren. Und das Büro, wo er arbeitet, liegt halt an dieser Fahrtstrecke, wo die den Autokorso gemacht haben. Und dann hat er da noch irgendwie gestanden und denen zugejubelt. Und dann kam er irgendwie, ist er irgendwann nachts nach Hause gekommen. Also muss man hart
gewesen. Der Autokorso war ja auch fantastisch. Die sind ja dann am Flughafen gelandet, dann in die offenen Cabrios reingesetzt und dann losgefahren in ungefähr Schrittgeschwindigkeit, kannst du sagen. Einmal da irgendwie vom Frankfurter Flughafen irgendwie so die Landstraßen, dann irgendwie Kennedy-Allee unten rein, in die Stadt durch Sachsenhausen durch und dann zum Römer. Und schon auf der Kennedy-Allee sind die von so vielen Leuten belagert worden, dass sie teilweise stehen blieben und dann irgendwie nur noch in Schrittgeschwindigkeiten. Super, super süß mit allen Fans irgendwie immer wieder Selfies gemacht, jedem die Hand geschüttelt, der die Hand geschüttelt bekommen haben wollte und dabei ein Bier getrunken geklatscht. Ohne Ende. Und ja, sind halt überhaupt nicht mehr vorangekommen. Die sollten, glaube ich, um was, 20 Uhr oder so? Oder 19 Uhr, ich weiß gar nicht mehr. Die sollten irgendwie relativ zeitnah dann auf dem Römer ankommen. Und angekommen sind sie irgendwie, weiß nicht, 23 Uhr irgendwas oder so. Es war endlos spät.
Um 9 waren sie da.
Oder um 9, ja. Das Ganze dann zu Ende war dann sehr spät. Und das Geile war, es war so ein Tag, wo hier im Rhein-Main-Gebiet ein unfassbares Gewitter aufzog. Hier waren, also wir haben immer so ein bisschen diese Blitzkarte mitlaufen lassen und es war halt wirklich ein dickes Gewitter, was darüber ging und die Leute, die auf dem Römerberg standen, sind ständig nass geregnet worden und kam auch ordentlich was runter und die Leute natürlich, aber die Spieler in den offenen Cabrios auch und die haben die aber offen gelassen und sind da sitzen.
Das war denen komplett egal. die haben wahrscheinlich die halbe Nacht durchgesoffen, dann kurz gepennt, dann im Flugzeug weitergetrunken und dann... Das hat doch auch einer erzählt von den Spielern so, ah ja, nee, wir müssen mal gucken, dass wir jetzt irgendwie eine zweite Kiste herkriegen, unser Bier ist leer. So, okay.
Das war, glaube ich, Hinti. Diese Interviewfragen, man hat dem Hessischen Rundfunk angemerkt, er hatte sich irgendwie committed, zu sagen, wir übertragen das hier bis zum Schluss, passiere, was da wolle. Und das haben sie dann auch gemacht, aber irgendwann sind die Moderatoren dann...
Haben sie eben nicht.
Ah, da habe ich dann irgendwann am Ende Kinder ins Bett gebracht. Ich habe noch gesehen, wie sie auf dem Balkon raus sind. Und dann,
ja, genau. Und dann haben die Eintracht-Spieler angefangen, endlich vernünftige Sachen zu reden, nachdem dieser unsägliche Bürgermeister von Frankfurt erstmal eine lange Rede.
Das war unfassbar.
Diese Rede, die war so scheiße. Und dann liest er die Namen vor und kennt nicht mal die Namen von den Spielern.
Oh, Alter, und spricht die falsch aus und so.
Ganz, ganz schlimm.
Ja, hat der nicht irgendwie den Pokal auch geschnappt?
Der hat sich auch erstmal den Pokal geschnappt, genau.
Das Gesicht von den beiden, von Rode und dem Glasner. Wie er den Pokal nimmt und dann irgendwie da weg und du siehst die beiden mit deinem Gesichtsausdruck so nach dem Motto, geht das Ding wieder her? Aber sie haben ihm halt irgendwie gegeben, ja. Das hat auch keiner verstanden.
Er hat nicht gerade Werbung für sich gemacht, aber das macht er in den letzten Tagen ja eh nicht.
Nee, und dann irgendwie seine Rede zu eröffnen mit, wer jetzt denkt, dass ich hier eine lange Rede halten werde, der sieht sich geschnitten.
Der hat verdammt recht.
Und ich werde jetzt nur ganz kurz ein paar Worte bla und dann fängt er an und hört nicht mehr auf. Und du denkst dir so, warte mal, hast du nicht am Anfang gesagt, du willst das Maul halten?
Genau, und der hätte einfach sagen sollen so, geht raus zu euren Fans, viel Spaß, danke, tschüss. So, er wäre der Star gewesen.
Ja.
So ein.
Ja, gut, die Sache mit dem Pokal hat er vorher schon gemacht, da hat er sich ja schon in die Scheiße gesetzt.
Hat sich so ein bisschen alter weißer Mann mäßig verhalten.
Genau so. Ja.
So ein ganz bisschen.
Aber
ja, nee, und sie, der Hessische Rundfunk.
Seine Frau hat ja nur ungefähr den gleichen Job wie meine Frau, aber seine Frau hat einen Dienstwagen gehabt. Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht.
Ihr macht das falsch. Dann kandidier doch, Bobs. Die Konkurrenz scheint ja nicht so stark zu sein.
Ja. Ich würde dich wählen.
Ich auch, aber ja.
Dürfen wir
nicht. Falscher Wahlkreis.
Ja.
Falscher Wahlkreis. Wird
nicht funktionieren. Ja,
ich weiß noch nicht, ob ich den Job möchte.
Ja, das ist ja schon ein fieser Job. Der ist, die sind ja dann raus und dann haben die Spieler so das Mikrofon gekriegt und so am Anfang ein bisschen zurückhaltend und dann hat, weiß ich nicht, irgendwie zwei Leute was gesagt und dann hat der Hessische Rundfunk so, ja, das war's jetzt, alles klar, danke, tschüss. Hat dann abgeblendet und dann kam irgendwie noch, also hat Rode noch was gesagt und Kevin Trapp hat noch ein bisschen rumgeheult und was gesagt und so. Und zwar noch richtig schöne Reden hinten raus, aber.
Das sind Fußballer oder was? Oder
ja, genau, Rode ist der Kapitän, Sebastian Rode.
Ach, diese Verletzung auf seinem Kopf, ey.
Das sah heiß aus. Und Kevin Trapp ist der Torwart, der am Schluss nochmal so ein unglaubliches Ding, so der war eigentlich drin und der wirft sich halt einfach nur irgendwie in den Weg und der prallt halt ab. Sonst hätten sie in der 118. Minute, also zwei Minuten vor Schluss, sich noch ein Tor gefangen und dann wäre es das gewesen.
Ja, und wow. Sie haben das Elfmeterschießen gewonnen, weil er einen gehalten hat.
Genau, er hat einen gehalten, ja.
Alle anderen Spieler haben versenkt und alle anderen Bälle sind reingegangen quasi.
Das heißt, er ist der große Held eigentlich.
Ja. Als Oberbürgermeister von Frankfurt verdient man 166.000 Euro im Jahr.
Okay.
Aber ob das das wert ist, dass dich dann wirklich in Frankfurt jeder kennt und du nicht mehr irgendwie...
Ja, und vor allem, du musst zu jedem deppischen Verein zum, weiß ich nicht, oh nee, muss auch nicht sein.
Ach, für 166.000?
Ja, naja, gut, okay. Zumal kannst du dafür im Römer dann mal die Eintracht empfangen und den Pokal
wegnehmen. Das Problem ist nicht, diesen Job zu haben, das Problem ist, da erstmal hinzukommen. Du musst halt vorher erstmal die ganzen durch die Partei Dienerschaft hindurch. Das ist halt das Ätzende.
Ja. Ja, ja, klar. Gut, aber das sollte jetzt nicht unser Thema sein. Die Siegesfeier war schon echt cool, das muss man schon wirklich sagen. Und ich frage mich.
Ja, und auch, im Stadion war großartig.
Ja.
Also dieses Spiel, also natürlich ist man anders involviert, als wenn da irgendwie, weiß ich nicht, Ulm gegen Freiburg spielt oder so. Aber das war schon krass spannend. Mann, oh Mann, oh Mann.
Absolut. Und jetzt spielen sie nächstes Jahr Champions League und nicht nur das, vorher spielen sie noch, wie heißt es, Supercup, also gegen den Sieger der Champions League dieses Jahr.
Oh ja, stimmt.
Dürfen sie ja noch Supercup spielen, das wird dann entweder, was war es, Liverpool oder
Real Madrid.
Real Madrid, ja, du siehst so, Saumann-Spiel, oder?
Ja.
Das wäre doch geil, wenn das Liverpool
Finnland.
Mit mit Kloppo werden würde.
Ja.
Die Frankfurt Ultras gegen die You Never Walk Alone Leute. Da muss im Stadion sein. Das ist sicherlich auch Stimmung. Vor allen Dingen, wird das dann 50-50 vergeben bei so einem Finale? Ja, schon, oder?
Ja.
Ja, da könnte das ein Gesangsduell werden. Ich meine, diese Frankfurt Ultras sind ja im Grunde Frankfurts größter Herrengesangsverein, oder? Also so muss man das doch realistisch einschätzen.
Ja.
Hast du das mitgekriegt, dass da irgendwie einer von der Tribüne gefallen sein soll? Oder nicht nur sein soll, sondern auch ist? Das stand dann im Nachhinein.
Ist da irgendwie runtergefallen, gell? Ja.
Ja, also das ist auch krass, oder? Also ja. Da hat sich wohl zum Glück wohl scheinbar mit den Füßen voran aufgekommen, hat sich irgendwie die Beine gebrochen.
Ich habe erstmal meinem Cousin geschrieben, geht's dir gut? Da ist irgendjemand runtergefallen. Alles gut hier!
Im Stadion soll es kein Wasser gegeben haben, hat unser Hörer Manu geschrieben, habe ich dann auch später noch in der Presse
mir auch
gesehen. Das ist echt fies, weil da waren 38 Grad noch an dem Abend. Und dann gibt es kein Wasser.
Ja, die hatten keine Getränke.
Das ist Körperverletzung.
Zwei Cola gab es, hat er erzählt, und das war's.
Ja, und wahrscheinlich darfst du durch die Sicherheitskontrolle nur geringe Mengen oder nichts mit reinnehmen. Dann ist das doch, da muss man doch fast schon irgendwie Anzeige erstatten, oder? Ich meine, das kann doch nicht sein. Die nehmen dir bei 38 Grad am Eingang das Trinken weg und dann geben sie dir nichts. Also musst du ja irgendwie dann das Klo leer saufen.
Ja.
Das ist schon
viel. Ja, hat er erzählt, haben die dann gemacht. Die sind halt ins Bad gegangen und haben sich da Wasser geholt.
Ja, und das möchtest du vielleicht in Spanien aber auch nicht unbedingt machen. Also
ja, stimmt.
Nicht umsonst kauft man da ja öfter mal Wasser in Flaschen.
Ja, aber die Alternative ist halt auch nicht so schön.
Die Alternative ist nicht, dass du das in dem Augenblick machst, ist klar, aber also ich finde das finde ich echt grenzwertig. Also da würde ich als Fanverband irgendwie vielleicht mal einen Anwalt konsultieren.
Nee, es ist doch, es wird doch von der UEFA untersucht.
Ja, zu Recht. Okay. Ja. Das kann eigentlich nicht sein. Naja. Also, nächstes Jahr Eintracht, Champions League, ordentlich TV-Gelder, dann teure Spieler kaufen, dann verletzen die sich alle am ersten Tag und dann steigen wir wieder ab. Oder irgendwie so. So läuft das zumindest, wenn ich Fußballmanager spiele, läuft das immer genauso. Man wird in so einer Saison mit der Champions League mit Geld überhäuft, kauft irgendwelche Leute, tut sich dabei irgendwie keinen Gefallen mit denen, die man da einkauft, und dann geht das alles wieder im Bach runter.
Genau, und die anderen sind motzig, weil sie irgendwie tolle Leute davor gesetzt kriegen, wollen weg. Verkaufst du, dann kriegst du ein Angebot, nimmst es an und am nächsten Tag verletzt er sich und ich brauch den doch wieder. So, nee, der ist jetzt weg. Oh Mist.
Genau, so ungefähr ist das bei mir immer, wenn ich so Fußballmanager-Spiele spiele. Hoffen wir, dass die echte Eintracht da ein besseres Händchen hat.
Ja, das wäre ganz gut.
Tja. Nun denn, also ich gebe offen zu, dass ich nur so ein Event-Fan bin. Ich bin jetzt kein richtiger Fußball-Hardcore-Mensch. Aber das lässt man sich dann schon irgendwie nicht nehmen, da dann auch zu schauen. Das
musste man schon mal in Ruhe angucken.
Ja, selbst meine Frau hat mitgeschaut. Die ist normalerweise überhaupt nicht eintrachtmäßig unterwegs. Ja.
Das war das Erste, was ich geschaut habe von den Spielen seit der, weiß ich nicht, Achtelfinale oder was. Also seitdem es spannend wurde. Die restlichen habe ich alle gehört.
Ah, okay.
Weil ich kein RTL gucken kann. Und es wurde ja dauernd auf RTL übertragen. Und dann...
Hättest du mal RTL Plus?
Ja, aber weißt du, wegen so einem dusseligen Fußballspiel brauche ich das auch nicht.
Ja, und wegen Let's Dance.
Ja, aber das vergesse ich immer, dass das kommt. Und
dann.
Ja, aber es war auch schön, das immer zu hören. Also ich hatte auch bis kurz vor Schluss überlegt, ob ich jetzt gucken fahre. Also mein Bruder und mein Vater haben es zusammen bei meinem Vater geguckt und haben dann eben bis kurz vor, bevor es losging, war ich nicht sicher, so hörst du es dir nur an oder guckst es? Und ich mir dann jetzt im Nachhinein überlege, ich hätte da irgendwie 2,5 Stunden auf der Couch gelegen und am Schluss Elfmeterschießen hören müssen. Oh, das hätte ich kaum ausgehalten. Und unser Nachbar hätte es wahrscheinlich vorher gebrüllt. Als ich nach Hause gekommen bin, so, haben sie gewonnen, gell? 2 Tore. So, näher, so ähnlich. Hat halt quasi einmal geschrien, dass das erste Tor gefallen ist. Und dann nochmal entweder als er gehalten hat oder als das Siegtor gefallen ist. Und das hat man wohl hier in der Siedlung bei uns gehört.
Ja. Ja, laut Nachbarn habe ich auch. Den musste ich einmal kurz einnorden. Der hat dann irgendwie, also ich habe nichts dagegen, wenn man Fußball jubelt und so, kein Problem. Oder auch den Fernseher mal ein bisschen laut macht. Aber der hat irgendwie scheinbar riesige Boxen oder irgendwas auf seinen Balkon gestellt und hat dann immer hier den Polizeikorps, die Eintracht von Main, in den Innenhof geblastet in einer unfassbaren Lautstärke. Und zum Innenhof hin ist halt das Schlafzimmer, wo meine Kiddies schlafen. Und so ein Spiel geht ja dann schon mal mit Verlängerung und Co. Also es war jetzt nicht beim Finale, es war bei den anderen Spielen davor irgendwann. Und da ist dann doch irgendwann der Punkt gewesen, wo ich es nicht mehr so witzig fand. Wenn du das Gefühl hast, die Boxen hängen bei dir vorm Fenster und dabei ist der Typ faktisch 100 Meter weg, aber fühlt es halt irgendwie sinnvoll für sich, den Innenhof zu beschallen und nicht seine Wohnung. Das war ich dann nicht mehr so gut. Bin ich noch mal kurz rübergegangen und bin zum Spießer geworden. Hat er dann auch aufgehört damit?
Habe ich ihm die Box eingetreten, hat er dann eingesehen.
Ja, ey, tut mir leid. Also ich meine, es ist, ich habe das Spiel selber geguckt, ich war selber dabei und irgendwie, und man hört dann Leute den Nachbarn brüllen und so, das ist okay. Ja,
hast du dich dann auch so verbrüdert mit ihm, so was das Fußballspiel angeht? So, hier, ich schaue das ja auch und es muss vielleicht nicht so laut sein? Oder hast du so gesagt, ey, ist mir scheißegal, was du da für eine Kacke schaust im Fernsehen, aber sorg dafür.
Mach den Rotz aus!
Ja, ich hab mich hingestellt, hab gewartet, bis er das nächste Mal wieder ausgelöst hat und dann habe ich ihm in den offenen Balkon reingebrüllt, dass er die Scheiße leiser machen soll. Und weil er zum Glück im Erdgeschoss wohnt und wir haben so eine Erhöhung in der Mitte vom Hof und wenn man sich oben auf die Erhöhung stellt, dann ist man genauso hoch wie sein Wohnzimmer. Dann kann man ihm so direkt ins Wohnzimmer reingucken und dadurch habe ich auch erstmal rausgekriegt, wer es ist und
ich meine, wenn du einfach so ungezielt rausbrüllst, ist ja auch egal, wer es ist.
Ja, ich musste ja nicht, ich wusste ja dann, wer es war und hab ihm dann so, ich stand ja dann so nur so 10, 15 Meter neben seinem Sofa, aber halt so draußen und dann habe ich ihm gesagt, was ich davon halte, auf unmissverständliche Art und Weise und dann hat er gesagt, dass er damit aufhört und hat er auch gemacht. Ja, ich war vielleicht nicht ganz nett, aber...
Hast du unseren Snickfilm zitiert?
Nee, ich glaube, so ausfallend ist es nicht gewesen. Ja, nun, ja, da werde ich dann zum Spießer. Wenn meine Kinder nicht schlafen können, dann wird's, werde ich dann ärgerlich. Weil das, ja. Ja, ich meine, er soll da rumbrüllen, wie er will, wenn er sich freut, das ist okay. Damit macht er die Kids nicht wach, aber wenn er so technisches Gerät in den Innenhof richtest und das voll aufdrehst, das ist halt dann.
Ja, das ist auch bescheuert. Also, ganz ehrlich. Das ist ja dann auch.
Das ist ja unfassbar.
Und
du hast halt.
Ja. Das ist dann ja nicht mehr Affekt, also es ist ja nicht mehr aufspringen und sich freuen, sondern es ist ja wirklich mit Vorsatz einfach
lernen. Und es war auch nicht der Ton vom Fernsehen, weil in dem Augenblick, wenn die da das Tor schießen oder irgendwas Tolles machen, da kommt ja nicht dann die Eintracht von Main, sondern das hat er ja extra irgendwie von seinem iPod oder irgendwie ausgelöst und laut aufgerissen.
Also hat er sich so vorgenommen.
Ja, genau.
Und dann ist es einfach Belästigung. Also.
Ja, genau. Und ich meine, du hast halt bei, das war... Ich weiß gar nicht, was Halbfinale oder Viertelfinale, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Das war hier dann so einer von diesen Tagen, wo es halt tagsüber 32 Grad hatte. Und dann abends, wenn es 21 Uhr ist, hat es dann immer noch irgendwie 27 oder in der Wohnung zumindest noch richtig warm. Du hast ja faktisch nicht die Option, im Kinderzimmer das Fenster zuzumachen, gehen die ja kaputt da drin. Ja. Naja, gut. Müssen wir da noch irgendwas zu sagen, Stefan?
Nö, jetzt müssen sie Dritter werden, damit sie den Titel verteidigen können.
Also in der Liga. Oder den... Ach so. Nee, wie?
Wenn die Dritter in ihrer Gruppe werden, dann spielen sie Europa League wieder. Und dann können sie den Titel
verteidigen. Was heißt, in welcher Gruppe denn? Also
die sind jetzt in der Champions League. Und zwar gesetzt als Gruppenkopf sozusagen. Als
krass.
Ja. Und den werden jetzt irgendwann demnächst ein paar Mannschaften zugelost. Und dann spielen sie gegen die immer Hin- und Rückspiel. Und daraus ergibt sich dann eine Tabelle. Also wie bei der Europa- oder Weltmeisterschaft auch. Und die ersten beiden oder so kommen weiter und die dritten gehen in die Euroleague und die vierten gehen nach Hause.
Aber das heißt, okay. Eigentlich will man ja lieber Erster und Zweiter werden und weiter in
den Champions League bleiben. Ja, natürlich. Es geht ja nur darum, diesen Titel zu verteidigen, also man muss halt irgendwie schlecht sein, damit man den Titel verteidigen kann, was irgendwie ein bisschen unsinnig ist.
Man muss schlecht, aber nicht richtig schlecht sein.
Ja, genau, so halb schlecht.
Ach so, man darf nicht Erster oder Zweiter sein, sondern man muss Dritter sein.
Genau, damit sie wieder in die Europa League kommen. Sonst spielen sie halt in der Champions League.
Von dem, höherwertigen Pokal dem höherwertigen Dings wirst du dann noch so gnadenweise, na gut, dann mach da drüben mit als Dritter.
Weil es eben nur der Gnadenpokal ist.
Ja, genau.
Ja, es ist natürlich trotzdem extrem hochkarätig, also kommt
aber
ja nicht
die so ganz hin. Großen, also Bayern München sowas hat er jetzt gar nicht mitgespielt, oder was?
Die haben Champions League gespielt, ja.
Ah, genau. Verstehe. Ja.
Aber RB Leipzig hat mitgespielt.
Die sind im Halbfinale rausgeflogen.
Ja, gegen die Rangers.
Glasgow Rangers,
ja. Als die Eintracht übrigens das letzte Mal diesen Pokal gewonnen hat, war ich so alt wie meine Tochter jetzt.
Das ist ja toll.
Ich hoffe nicht, dass es wieder 40 Jahre dauert.
So, Tochterchen, du bist jetzt 42 Jahre ein Elektroingenieur.
Das hat sich bei mir auch so eingebrannt. Wenn irgendjemand sagt, er ist 42 Jahre, antworte ich auch immer, und Elektroingenieur.
Ja. Gut, also, das war ein fantastischer Eintracht-Nachmittag und Abend.
Ich habe auch irgendwie 3 Tage gefühlt nichts anderes geguckt. Ich habe dann auf YouTube noch irgendwelche extra Videos geguckt und hier nochmal und da noch ein bisschen.
Du schaust ja sogar jetzt während der Aufnahme. Das ist ja.
Da habe ich aber den FCK geguckt.
Ja, das ist ja was ganz aber Fußball anderes. Halt, das ist doch alles das Gleiche.
War mal hier in Frankfurt beim FSV, als der FCK zu Gast war.
Oh. Das hatte ich mit Willems auch die ganze Zeit mal vor, aber es hat irgendwie nie geklappt, weil entweder hatten wir keine Zeit oder sind gerade Vater geworden oder irgendwie hat es nie gepasst. Und jetzt spielen die nicht mehr in der gleichen Liga, glaube ich.
Ja, und das war eine ernüchternde Erfahrung. Ich war ja natürlich Frankfurt-Fan in dem Fall und demzufolge da in der Frankfurter Kurve. Und Der FSV ist halt so im Vergleich zu der, wenn du die Eintracht so siehst mit den Ultras, die halt so ultra organisiert und mit eigenen Gesängen und richtig und gib ihm. Und so ist ja der FCK auch. Und der FSV Frankfurt halt nicht. Das ist so ein Verein, da geht so die ganze Nachbarschaft hin und da kommen noch die Kinder mit und der Kegelclub und dann machen wir noch einen Kaffee und Kuchen in der Kurve auf und so und dann steht man da. Und auf der anderen Seite halt so die Ultra-Hardcore-Fans, die da irgendwie einen Gesang am anderen und die sind halt total in der Unterzahl. Die stehen da in der Ecke und sind da so ein paar hundert Leute. Keine Ahnung, wie viele in so eine Frankfurter FSV-Stadionskurve passen. Viele sind es nicht im Vergleich zu einem richtig großen Stadion. Und der Rest sind alles FSVler, aber die kriegen halt keinen koordinierten Gesang oder irgendwas hin. Zumindest war das damals so. Vielleicht sind sie mittlerweile besser, das weiß ich nicht. Und wir werden halt von dem Auswärtsteam gnadenlos an die Wand gesungen. Und entsprechend haben wir dann auch noch verloren. Und Kaiserslautern hat gewonnen. Das war so, stehst du so da und das ist doch, irgendwas machen wir doch falsch, was ist denn hier los? Nicht nur die Spieler unten auf dem Platz, hier oben mir auch, aber ja, es sind halt keine Ultras. Gibt keine FSV-Ultras, glaube ich. Oder wenn, dann waren sie nicht da an dem Tag.
Das waren die Ultras.
Sind es keine Ultras. Also wenn sie nicht da sind.
Andere Art von Ultra.
Ja, vielleicht sind es nur 3 oder so und die waren halt krank oder einer hat den Fuß kaputt und dann weiß ich doch nicht.
Die waren
backen. Jedenfalls war das ein bisschen traurig. Ja. So viel zum Thema FSV und Kaiserslautern. Gut, dann muss ich jetzt abmoderieren, aber vorher muss der Stefan, oder? Ist es der Stefan? Ja.
Oh, ich hoffe doch. Ich habe mich nicht vorbereitet.
Ich habe mich vorbereitet. Aha.
Uns noch sagen, was wir nächste Woche gucken, um den Satz noch zu Ende zu bringen.
Wir haben jetzt die letzten Wochen eher actionlastig geschaut.
Und eher lustiglastig.
Ja, wir schauen jetzt diese Woche mal was Bezauberndes, Inspirierendes und Romantisches.
Oha.
Ja.
Das klingt aber nach Netflix schon mal, auf jeden Fall,
ja.
Wenn du mit so Adjektiven um dich wirfst.
Ja. Und der Ausschlag am Ende war, dass bei Genre Dänisch steht. Ich dachte, wir gucken mal wieder einen dänischen Film. Toskana. Ach. Über einen Koch.
Mit Mads Mikkelsen?
Ich glaube, nee. Anders
Martin. Oh, den hatte ich auch schon anvisiert.
Den könntest du vielleicht auch deiner Frau gucken. Da beschwert die sich nicht.
Die wird schon sicher irgendwas finden, um nach 10 Minuten aufzustehen und zu sagen, die Scheiße gucke ich mir nicht an, aber das sehen wir dann, wenn es so ist. kann das nicht vorhersagen, was es sein wird. Als ja, ein schön. Dänischer Koch in der Toskana das Anwesen seines Vaters verkaufen will, lernt er
einen Dänisch Job oder auf kennen. Italienisch? Oder beides?
Oder Sprachen. Wo stehen da die Sprachen?
Mach mich nicht schwach.
Das zeigt Netflix tatsächlich hier nicht an.
Nö, ist auf Dänisch auch.
Das ist doch gut.
Dänisches Original. Hm?
Oh ja, Dänisch, Deutsch, Türkisch, Italienisch, Französisch, Englisch. Mhm. Und auch mit Untertiteln. Das ist ja alles dabei.
Wo siehst du das?
Ich hab ihn gestartet.
Ach so, ja, okay. Ja, das ist aber es ist auch so ein UI-Fail.
Gecheatet.
Da ist Amazon besser. In Amazon kannst du das sehen vorher.
Ja.
Ja, und die Details aufklicken. Und hier kannst du ja auch die Details, wenn du unter die Trailers, ist auch geil, oben stehen so ein paar Details, Besetzung, Genre, dieser Film ist und dann diese lustigen Adjektive. Da steht auch noch die Länge und das Jahr und so ein anderes Text. Dann kommt eine endlose Liste von ähnlichen Titeln und dann drunter kommt dann nochmal Regie, Besetzung, Autor, Genre, Altersfreigabe, aber die Sprachversion erfährst du nicht. Ja. Nun gut, Toskana. Kennt man da irgendwen?
Ich nicht. Aber.
Hm, ich auch nicht. Ist ja auch immer ein bisschen gefährlich, wenn so
komplett unbekannt. Ich erwarte jetzt nicht hier ganz Großes, aber ich dachte Platz 5. Ja. Und ich wollte nicht schon wieder einen Actionfilm. Den schlage ich beim nächsten Mal, schlage ich wieder einen Actionfilm vor, okay?
Das mache ich doch schon oft genug, das brauchst du nicht.
Stimmt.
Okay, Toskana. Also, da ist das Wetter auch nicht viel anders als hier wahrscheinlich gerade, so ein bisschen warm und schön. Und was zu essen gibt es da auch noch? Das ist ja fantastisch. So Essensfilme, das ist immer gefährlich. Ich dich sofort ja, wieder
so Kochfilme.
Ich wieder in die Fattoria und bestelle mir das Konto leer. Das ist so.
Ich hab so lange nicht mehr schön gekocht irgendwie. Im Moment ist es mehr so Essen machen anstatt schön kochen.
Ja.
vielleicht ist dieser Film genau die Motivation, die ich brauche.
Das Opener-Bild hier im Netflix sieht auf jeden Fall so aus, wie sie da Wein trinken, in der Küche stehen und da sind irgendwie.
Ja, sieht schön aus. Also,
ich will nicht unken, aber er hat 5,8 Punkte bei IMDb. Aber
ja.
Ach, mal gucken.
Christoph gibt am Ende 9, der Bob ist total begeistert, gibt 6,5.
Genau.
Ich habe nicht verstanden und gebe 7 oder so.
Genau.
Mit 2. Und dann kommen wir im Schnitt ungefähr auf die 5,8, die da in der IMDb sind. Und so ist das da auch zustande gekommen. Naja, ist jetzt nicht so wichtig. Wir werden schon irgendwas darüber zu sagen haben. Und darauf kommt es ja an, denn nächste Woche solltet ihr ja hier wieder einschalten. In der Zwischenzeit natürlich auf sneakpot.de die Kommentare eintragen. Das hier ist die Folge 730, wenn ich recht informiert bin.
Ja.
Ist aber auch egal, es ist immer die oberste, wenn ihr da hinkommt. Also außer ihr hört das hier irgendwann sehr viel später. Wenn ihr das irgendwann sehr viel später hört, dann schickt doch mal auf Twitter eine Nachricht. Hashtag WissWip mit, brauchen wir noch ein Codewort. Codewort Rangers. Und dann wissen wir, wann ihr das gehört habt. Das war immer ein lustiges Spiel. Das
machen wir einfach mal wieder. WissWip?
Was ich sehe, wenn ich Podcast höre. Achso, das passt gar nicht, ne? Ja, dann musst du noch ein Foto dazu machen. Genau, machen wir doch das mal wieder. WissWip mit Foto, das wäre lustig. So, jetzt habe ich mich in so einer Schleife moderiert. Das war die 730. Das war
ein schöner Kreis.
Bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.